Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 82. Es ist wieder eine Urlaubsedition, denn ich melde mich aus Mallorca. Und Nick, mir fällt es heute echt schwer, den Chat 82 zusammenzufassen.
Stimmt.
Oder? Das ist wirklich schwer. Wir haben über Samorin geredet.
Ich habe eine Idee.
Okay.
Ich fasse ihn dir ganz schnell zusammen und dann können die Leute einfach hören. Heute haben wir mal so eine richtig schöne Wundertüte. So eine gemischte Tüte vom Kiosk. Da ist Race dabei.
Viel drin.
Da ist Motivation. Die ist bis oben pickepacke voll. Motivation, da ist so grundsätzliche Sachen, so wie ticken Athleten und Diskussion darüber, was macht man mit schlechten Ergebnissen, mit guten Ergebnissen, was wird da für ein Momentum ausgelöst, über Aix-en-Provence, Ruben, also alles, was in dieser Triathlon-Woche passiert ist und noch viel mehr, ist in dieser Episode.
Ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, was in der Triathlon-Woche passiert ist, sondern es geht eigentlich mehr darum, was es mit den Protagonisten gemacht hat. Wer sind die Protagonisten? Wie gehen die Protagonisten um? Und ganz wichtig auch, was ist überhaupt ein Sieg oder eine Niederlage? Denn das kann letztendlich immer nur der Athlet für sich entscheiden. Aber es wird ja oftmals von außen bewertet. Also ist wirklich, aber du hast es gut gesagt. Es ist eine richtige, ist eine Wundertüte bis oben voll. Und es sind eigentlich nur große Sachen drin. Also es sind wirklich nur Kirschen und saure Gurken und nicht so diese kleinen Hutzelsachen, die sind nicht drin. Also es lohnt sich reinzuhören. Deswegen ganz schnell in die Werbung, damit wir dann die Wundertüte öffnen können.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin in der nächsten Urlaubsedition. Und ich habe eben nochmal geguckt, Nicky Boy, welche Nummer wir haben. Und dann habe ich gesehen, dass der letzte Podcast Nummer 81 Recap vom Ironman 73 Mallorca war. Und schwupps bin ich auf der Insel des Geschehens.
Ja. Und hast deinen Urlaubs Shirt wieder angezogen.
Ja,
hier.
Ja, wobei, nee.
Das hätten wir uns abgestimmt. Bei mir Cap, bei dir mit...
Grün-Grün.
Ne? Also wir haben uns gerade schon kaputt gelacht hier, als wir uns aufgeschaltet haben in unser Podcast-Video-Aufnahmeprogramm hier und... beide grün-weiß.
Ja, vor allem, als du die umgedreht hast und ich das...
Werder-Fans heute beide.
Werder-Fans. Nee, ich bin ja heute, hast du noch gar nicht gesehen, Georg Steinhauser, deutscher Etappensieg beim Giro d'Italia. Du hast es nicht mitbekommen, für Education First. Der Kerl ist ja schon die ganzen letzten Tage immer in den Bergen vorne mit rumgefahren. Und ich habe die ganze Zeit immer so gedacht, oh, Steinhauser, Tobias Steinhauser, den kenne ich noch. Das ist so mein Jahrgang etwa. Ich glaube, ein bisschen jünger, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall so Zeiten von Jan Ullrich. Und das ist tatsächlich der Sohn von Tobias Steinhauser. Also der Papa war auch ein richtig guter Radfahrer. Krass. Und heute dann Georg Steinhauser, diejenigen von euch, die die Etappe noch nicht geguckt haben vom Giro d'Italia. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Ich weiß gar nicht, welche Etappe das jetzt war. Also die Nummer kann ich euch nicht sagen. So sehr drin bin ich dann doch nicht, obwohl ich mir jeden Abend diese 7-8 Minuten Zusammenfassung von Eurosport angeguckt habe.
Ich habe die von Etappe 16, glaube ich. Nee, gibt es 16 Etappen überhaupt? Ach, guck mal, ich bin so raus. Wo es so geregnet hat, das habe ich gesehen heute.
Ja, das waren ja die letzten zwei. Also das war ja die Pogi auch noch, also Pogi hat jetzt ja, glaube ich, drei hintereinander gewonnen oder so. Ich meine, er gewinnt ja eigentlich alles, unvorstellbar. Aber genau, dann war das heute wahrscheinlich die 17. Etappe.
Und ja, Etappe 16 war es. So, habe ich gerade nochmal in meinem in meiner YouTube-History geguckt. Etappe 16 war es, habe ich mir angeguckt. Dann muss das heute ja 17 gewesen
17,
sein.
17, genau. Und Georg Steinhauser hat das Ding im Alleingang gewonnen vor Tadej Pogacar. Und das war natürlich schon, hat mich gefreut, das zu sehen. Das war irgendwie cool, weil Giro ist ja wirklich so ein, es einfach macht einfach Spaß zu gucken. Sagen ja viele, dass es von der Streckenführung oftmals härter ist als die Tour de France. Wobei letztendlich das, was es hart macht, sind ja die Fahrer. Aber das war natürlich cool, dass der Kerl durchgekommen ist.
Für Tadej ist da gar nichts hart.
Für Tadej ist es nur hart, mit den Fans danach immer klar zu kommen. Ja, schon ein bisschen gespenstisch, aber alter Schwede. Boah, der Typ, ey, Wahnsinn. Gerade auch das Zeitfahren, unfassbar souverän, wenn man das auch vergleicht mit dem Tour de France Einzelzeitfahren vom letzten Jahr, wo Jonas Vingegaard ihn ja so abgezogen hat und wo alle gesagt haben, das war ein Zeitfahren vom anderen Stern. Und seitdem hat Tadej Pogacar echt an seinen Fähigkeiten gearbeitet. Das finde ich ja das, was mich aus Trainersicht immer am meisten fasziniert, wenn die Jungs sich schon auf absoluter Weltspitze bewegen und du dann einfach siehst, wie innerhalb eines Jahres der Fokus dann aufs Zeitfahren gelegt wird. Und also jetzt gar nicht von der reinen Leistung, sondern wie er auf dem Rad saß. Man hat es ja auch schon vorher bei den Etappen gesehen. Jedes Mal, wenn er sich ausgefahren ist, das haben wir auch schon besprochen, musste er immer auf sein Zeitfahrrad, damit er sich halt an diese Position auch gewöhnt. Und beim allerersten Einzelzeitfahren, wo er Ganna da geschlagen hat und dann auch beim zweiten absolut flaches Zeitfahren, wo er hinter Ganna Zweiter geworden ist, hat man halt einfach gesehen, dass die Arbeit sich gelohnt hat, weil der Typ, der sitzt ja wirklich perfekt auf dem Rad drauf und ist halt einfach unglaublich stark gefahren. Also das ist wirklich die Tadej-Show. Schon unfassbar.
Absolute Tadej-Show, ja. Ich habe übrigens auch noch einen Nachtrag. Ich weiß gar nicht, habe ich das im letzten Podcast schon gesagt? Mir wurden noch ganz viele Links und Artikel und so geschickt zu dem Kirschsaft, den die im Ziel anscheinend wirklich alle trinken. Ja. 0,5 Liter Kirschsaft. Ich habe einen super guten Podcast geschickt bekommen mit dem Nutritionist von EF, also auch von Georg Steinhauser dann. Wo die dann sagen, im Ziel kriegen die Haribo und Kirschsaft.
Also wie
einfach
bei uns
einen ganz schnellen Zucker und Kirschsaft. Ja, außer dass wir keinen Kirschsaft nehmen, sondern Erdinger alkoholfrei.
Erdinger alkoholfrei. Haribo und wir trainieren nicht. Das ist der größte Fehler. Wir verbrennen keine 4000 Kilokalorien.
Das muss ich jetzt sagen, es ist so geil. Das passt so gut rein, was du gerade gesagt hast, einfach. Ich habe, heute habe ich das Reel mit Fred und Erdinger zusammen nochmal so eine Zusammenfassung von Freds Race in Chamorin rausgehauen und habe dann gedacht, Erdinger, ich sollte mir nochmal Ideen machen, was wir noch für Reels machen können. Und dann beim Radfahren heute, ich bin 2 Stunden richtig locker rumgegurkt, habe ich dann irgendwie meine Gedanken kreiseln lassen. Und da ist dann genau sowas in den Kopf gekommen, wie du gerade gesagt hast. So, heißt ja immer, dein Ritual nach dem Sport. Und dann das sozusagen, ey, komm mal nah an die Kamera ran. Komm mal jetzt. komm mal nah ran. Ich verrate dir was. Ey, ein Tipp. Lass das mit dem Sport weg. Geh zum Kühlschrank. Hol den Erdinger raus. Dann leg dich auf die Couch.
Und hol dir.
Das passt so gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
Geht auch ohne Sport, oder? Muss man schon sagen.
Ja, ja. Mein Ritual ohne Sport ist danach der Slogan.
Ja, ist einfach. Aber mit Sport macht einfach mehr Spaß. Also ich bin ja jetzt.
Ja, das stimmt.
Ich bin ja am Samstag hier nach Malle geflogen und habe tatsächlich mein Rennrad mitgenommen, weil ich habe mir gedacht, Mallorca.
Trainingslager, oder?
Nein, das wirkt so, weil ich habe ja das Social Game. Ich habe immer nur das gemacht. Aber es war wirklich cool. Beim Ankunftstag. Ich habe mir halt vorgenommen, jeden Tag was zu machen. Und am Ankunftstag, dann kommst du halt hier so an und dann denkst du, boah, eigentlich wäre jetzt so ein Spritz oder ein Gin Tonic. Gin Tonic war mir dann doch ein bisschen zu hart. Das war halt so nachmittags so, weiß nicht, 16 Uhr, das kriege ich dann auch nicht hin. Und dann habe ich gesagt, komm, wir trinken einen Spritz. Und dann morgens früh aufgestanden, wobei wir hatten einen relativ dankbaren Flug, aber es ist ja trotzdem dann immer so ein bisschen stressig, Mietwagen, bla bla bla. Und dann hat der so richtig reingehauen und ich wollte aber noch schwimmen. Und ich dachte, komm, schwimmst du einfach. Und du hast es ja auch kommentiert, das war eine richtig gute Einheit. Muss ich wirklich, das Einschwimmen war so ein bisschen hart. Da war ich schon so ein bisschen in Seenot. Und dann aber nach 400-500 Metern flutschte das einfach so. Und das war echt eine richtig, richtig gute Einheit. 80 Bahnen, hier 25 Meter Becken. Da meint Kaspi doch, komm, Papi, jetzt kannst du auch die 100 voll machen. Da dachte ich, ja, okay, komm, machst du die 100 noch voll, 2,5. Und dann bin ich 2 Tage später wieder ins Wasser gegangen und habe die 3 voll gemacht und muss sagen, das flutschte nicht so gut. Da habe ich dann den Spritz danach getrunken. Das war, also ich muss die Reihenfolge, erst den Spritz, dann ins Wasser. Das ist definitiv, definitiv besser. Aber nein, ich habe mir halt vorgenommen, einmal am Tag Sport zu machen. Und das ist ja auf Malle echt einfach, wenn du so, ich würde sagen, ab Mitte Mai oder jetzt war es ja Pfingsten, die Insel ist ja leer. Ne? Ich bin gestern tatsächlich zum San Salvador gefahren. Das kannst du dir nicht
beim
vorstellen.
73, ich weiß. War übertrieben nervig, krass.
Haben wir alle gesagt, auch im April, dass irgendwie die Insel noch nie so voll war wie jetzt. Und ich bin gestern halt und auch wirklich bin Primetime-mäßig losgefahren. Ich bin, glaube ich, um 11 losgefahren und bin 2-mal hochgefahren. Und ich würde sagen, ich habe inklusive Anstieg, Abfahrt, ich will nicht übertreiben, also wenn es hochkommt, 15 Radfahrer gesehen. Das war
aber Autos und so war ja so voll. Radfahrer, klar, jetzt sind
auch nicht
drei.
Nee, auch nach Pfingsten jetzt alles.
Aber wahrscheinlich das kann natürlich sein, dass jetzt so nach Pfingsten erstmal kurz eine Ruhewoche ist auf Mallorca. Oder dass er auch jetzt sich das verlagert, dass halt wirklich alle nur noch dann in diesen Strandorten abhängen und da auch aus den Hotels gar nicht mehr rauskommen. So, boah, weißt du, vom Airport dahin.
Das war krass auf dem Hinflug. Das war wirklich, also wenn das so im Kinofilm wäre, so ein Typ mit so einer Schalke-Mütze saß in der Reihe hinter uns, hat wirklich mehr gequatscht als wir zwei zusammen, wo du schon denkst, das geht eigentlich gar nicht. Hat wirklich den ganzen Flieger unterhalten und das waren so richtige Ballermann-Urlaube. Haben sie auch erzählt, dass sie zum Ballermann wollen und haben ein Hotel gebucht ohne Frühstück, ist ja billiger, wird eh alles nur in Bier investiert. Und das war jetzt mit Sicherheit auch kein 5-Sterne-Hotel, was die Jungs gebucht haben. Und dann wirklich so Samstag hin und Montag wieder zurück. Ich würde sagen, der war so Ende 20, Mitte 20. Die ganze Gang haben sich schon Jackie Cola da mittags reingehauen. Wir sind mit Ryan.
Genau, die Jungs hatte ich auch in meinem Flieger hin und zurück.
Und du denkst wirklich, also auch so von den Sprüchen her, den Stewardess gegenüber und sowas alles. Du denkst, wenn du das jetzt im Kinofilm bringen würdest, würde jeder sagen, ah, das ist doch sowas von übertrieben, das geht doch gar nicht. die waren wirklich, das war wie im Film. Ich habe wirklich so gelacht. Und klar, wahrscheinlich, wenn du jetzt runterfährst zum Ballermann, da ist es vermutlich wirklich brechend voll. Aber jetzt so zum Rennradfahren, boah, sensationell. Die Straßen wirklich leer, Tiere Spaß gemacht. Wetter ist natürlich super. Und, Niki, boah, ich bin jetzt 2-mal gelaufen. Ich hatte ja erzählt, ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Wade. Und habe dann auch nochmal mit der Osteopathin gesprochen. Die meinte, ja, kann daran gelegen haben, dass die Behandlung so intensiv war. Weil als ich das erste Mal nach der Behandlung gelaufen bin, nach 900 Metern, musste ich ja den Lauf beenden. Mhm. Und dann bin ich hier am zweiten Tag, glaube ich, irgendwie so 45 Minuten Auftaktlauf und das flutschte und heute habe ich dann den zweiten Lauf gemacht und habe dann nochmal so ein bisschen auf die Uhr geguckt und es ist ja wirklich krass, wie geil das bei unserer Sportart ist, dieses Transferverhalten, was du hast. Ich meine, das muss man mir jetzt eigentlich als Trainer nicht erzählen, aber es ist dann doch immer wieder faszinierend, das am eigenen Leibe zu spüren. Ich weiß nicht, ob du es ja auch schon gemerkt hast, aber ich bin ja jetzt so die letzten Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche saß ich auf dem Rad. Hatte jetzt tatsächlich, als das Wetter zu Hause so schön war, ich würde sagen auch 3 Wochen, wo ich 3-mal pro Woche auf dem Rad saß und dann bin ich gelaufen und dann war das echt so, keine Ahnung, fühlte sich gut an und habe so gedacht, na, ist wahrscheinlich knapp unterm 5er Schnitt und dann gucke ich auf die Uhr und dann war es 4:33, 4:28, Puls auch total niedrig, weil ich klar vom Radfahren halt einfach adaptiert war und ich habe es dann gemerkt, ich bin so ein 11er gelaufen Und das wurde dann muskulär irgendwann anstrengend, weil es halt 50 Minuten waren. Aber die Pace und der Puls, das war wirklich faszinierend. Das war dann insgesamt, glaube ich, 4,32er Schnitt und geht hier auch so ein bisschen rauf und runter. Durchschnittliche Herzfrequenz von 133 und das ist einfach wirklich immer wieder faszinierend zu sehen. Und deswegen habe ich
das. Wahrscheinlich ein GPS-Fehler gewesen. Nee. Mallorca irgendwie.
Das ist kein Urlaubshemd, das ist das Hawaii-Hemd. Ich habe dann gleich gedacht, nee, heute ziehst du das Hawaii-Hemd an, wenn wir aufmachen.
You heard it here first.
Naja, wir haben es ja schon gesagt, dass Frankfurt vielleicht dann doch noch eine Option ist.
Ja, ist seine Laufform besser als meine, weil ein Elfer mit 130er Puls in 4,33 laufe ich definitiv nicht.
Aber bist du denn wieder gelaufen?
Ja, ich bin auch in 10er wieder gelaufen, also so ein paar Fünfer gelaufen in so 5,20, die echt anstrengend waren irgendwie, aber das war auch so, das waren so, boah, irgendwie noch in den, so richtig in den Tag reingepresst, also weißt
ja,
du,
das ist
so reingepresst das und dann noch mit scheiße. Der Faust oben drauf
ja,
geschlagen
das ist ätzend. Das
und nicht. die waren dann wirklich hart. Und dann hatte ich einen richtig entspannten Elfer, der war 4,40, aber der Puls war halt, also normalerweise hatte ich auch im Project, auch so bei 4,40, 4,45 habe ich auch so 125 bis 133, 134 Puls meistens gehabt oder kam halt mit einem Durchschnittspuls von 130 oder so wieder und jetzt waren es glaube ich schon dann so 138, 140, also ja, auch besser komm. Als ich dachte. Ja, auch absolut besser als ich dachte. Aber dann dachte ich Tag später, geil, jetzt gehst du nochmal wieder laufen. Und da war wieder scheiße. Habe ich mir dann eingeredet, dass das daran lag, dass ich einen Tag vorher so hart gelaufen bin mit 4,40.
Ja, du musst immer einen Tag Luft dran lassen. Immer wenn du kein Back-to-Back, wenn du lange nicht gelaufen bist. Beim Laufen merkst du es halt tatsächlich. Also das ist echt so, der Impact einfach total groß. Beim Radfahren ist es andersrum. Da merkst du dann halt eigentlich am nächsten Tag, dass die Beine so ein bisschen von alleine spinnen. Aber beim Laufen, das ist einfach, wenn man lange nicht gelaufen ist, dann muss man wirklich einen Tag Pause machen, damit das ganze System sich dran gewöhnen kann, auch die Bänder und Sehnen sich wieder so ein bisschen entspannen können, weil sonst ist der Impact einfach zu groß.
Und ja, aber ich habe das Problem, dass das Wetter blöd war. Und ich keine Zeit hatte, also Schwimmen ist dann rausgefallen, ich hatte keinen Bock, das Rad wieder auf die Rolle zu bauen.
Ja.
Und dann bin ich halt nochmal einen Fünfer laufen gegangen, ne? So ist es dann irgendwie dazu gekommen. Und Schwimmen ist so ein bisschen auch gerade immer noch, ich war heute nochmal, aber nur 2 Kilometer, das merke ich dann doch noch so ein bisschen, diese Überstreckung halt am meisten im Fuß. Also diese Überstreckung in Kombination mit Wende und Abstoßen immer. Also da geht Laufen und so schon viel, viel besser. Da merke ich gar nichts mehr. Da bin ich beim Loslaufen noch so ein bisschen steif, weil ich natürlich immer, wie es halt so ist, das, was man machen sollte, sowieso, kurz einmal 5 Minuten Mobility irgendwie vom Loslaufen, mache ich natürlich nie. das ist wirklich so ein Ding, wo ich jetzt gedacht habe, ach, Stangenbock, du Idiot, ey, die 5 Minuten musst du dir nehmen und musst du jetzt machen, gerade eben Fußgelenk einmal mobilisieren, weil da merke ich jetzt so einen richtig krassen Unterschied mittlerweile. Wenn es dann warm ist, so nach 1,5-2 Kilometern, dann spüre ich wirklich gar nichts mehr jetzt gerade im Fuß. Und das stimmt mich echt, echt positiv. Und auch nach den 11 Kilometern war danach nicht, dass es dicker geworden ist wieder oder so. Also es ist noch immer eine ganz leichte Schwellung halt drin. Wenn du es vergleichst so mit dem anderen Fuß, wenn du jetzt nur den einen sehen würdest, dann würde dir das gar nicht mehr großartig auffallen. Wenn du es jetzt guckst beim anderen, dann da ist vielleicht noch ein bisschen und da ist noch ein bisschen. Aber ja, also ich bin zuversichtlich und das Trainingslager am Fuschelsee kann kommen. Kann
ja, Fritz hat es eingetragen. Da habe ich auch schon gedacht, das ist ja auch schon bald. Also ich glaube, in 10 Tagen geht's ja los.
1.6. ja, genau.
1.6. geht's los. Aber 2 Sachen müssen wir noch einmal ganz kurz beenden. Diejenigen von euch, die die Etappe nicht gesehen haben, da wollte ich nämlich noch drauf hinaus. Nicht nur, dass Georg Steinhäuser die Etappe gewonnen hat, sondern vor allem die Art und Weise, wie er sich freut. Das ist das, was mich echt so gecatcht hat. Das ist ja immer, das war so der erste richtig große Erfolg für ihn. Etappensieg bei einer Grand Tour. Und bei der Zieldurchfahrt siehst du, dass er halt ins Mikro spricht und sich wahrscheinlich bei seinem Team bedankt, dann auch so die Freude im Ziel, wo dann die ganzen Soigneurs und Mechaniker und wer alles auf ihn wartet. Also der Typ hat sich richtig, richtig toll gefreut. Also nicht nur Chapeau an die Leistung, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie er das zelebriert hat, ist wirklich cool. Das finde ich halt immer toll, wenn du so siehst, wie die Underdogs, wenn die dann durchkommen und wenn sie das schaffen, dann halt so den ersten großen Sieg zu erzielen, das ist halt irgendwie ein bisschen was anderes, als wenn Tadej da das 5. Ding während des Giro abzieht. Also das war
das richtig, schon langweilig.
ist schon langweilig. Und wo wir natürlich auch noch drüber reden müssen, weil du gesagt hast, du warst bocksteif beim Loslaufen. Ein bisschen Werbung für das neue Video bei Pushing Limits, das Race-Video von der Challenge Chamorin, was ja Fred und Strati kommentiert haben.
Ich war der Strati.
Du warst der Strati. Genau das. Und ich würde es mir nie erlauben.
Du warst der Strati.
Ich würde es mir nie erlauben, das zu sagen, nach dem wirklich grandiosen fünften Platz von Strati, der eine Woche vorher noch auf Mallorca dermaßen performt hat und ja auch in Valencia so performt hat. Aber er sagt selber, als er dann die Bilder gesehen hat, Halleluja, wie scheiße sehe ich denn aus? Und ich habe angeschaltet irgendwann zwischendurch am Sonntag, habe mal kurz reingeguckt, weil es mich dann natürlich doch interessiert hat. Und dann habe ich halt gesehen, wie Fred am Laufen war und habe nur gedacht, Junge, das sieht richtig gut aus. Ich wusste überhaupt keine Zwischenstände, ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe dann natürlich sofort erstmal alles gecheckt. Zu dem Zeitpunkt ist Kyle Smith schon an ihm vorbeigelaufen, aber also echt Chapeau an Fred, das habe ich ihm auch geschrieben, wie das vor allem stilistisch aussah. Und dann habe ich nochmal geguckt und habe das Rennen natürlich dann am Sonntag schon rekapituliert, dann halt auch nochmal das Video angeguckt, nicht in einem, sondern über zwei Etappen, weil es wirklich 45 Minuten lang ist. Und weswegen ich es halt sage, ist einmal große Kudos an Tibor, der das wirklich sauschnell zusammengeschnitten hat und halt auch die Kudos an Strati und Fred, die halt das Ding selber kommentiert haben. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen mit den Kommentatoren oder mit den Comments von den beiden Protagonisten oder zwei der Protagonisten. Und das ist halt witzig, wie dann
und
Strati...
Und Kudos, sorry, dass ich jetzt reingehe, Kudos an Leon, der auch mitgefilmt hat und das Intro geschnitten hat.
Ah, okay, genau. Das war auch, also das lohnt sich eigentlich schon. Man kann auch nach dem Intro wieder ausmachen.
Ja.
Das wäre dann schade, aber das ist wirklich so ein Intro, was Freude macht, wo man wirklich Motivation bekommt und Bock aufs Training und aufs Racen bekommt. Aber also wirklich ein Riesenkompliment an die drei Jungs plus Leon. Leon heißt er?
Leon, ja. Leon. Vier Jungs, genau.
Habe ich noch nicht kennengelernt. Aber das, weil die Jungs haben es halt nach dem Rennen kommentiert. Und das muss man halt wirklich erstmal machen, so ein Rennen auf dem Niveau performen und sich dann abends noch die Zeit nehmen, das Ding zu kommentieren. Also das ist wirklich etwas, was, glaube ich, nicht jeder machen würde. Klar, die profitieren auch davon, profitieren von der Medienaufmerksamkeit und wissen, was das für eine tolle Plattform ist. Aber trotzdem das zu machen, und das ist echt richtig, richtig erfrischend zu sehen. Also einmal, wie sie die Weltspitze mit aufmischen, denn wie Fred da gefahren ist, das war wirklich abartig. Das ist mir bewusst geworden, als ich gestern halt den San Salvador hochgefahren bin und dann auch mal so 360 Watt gefahren bin. Und ich glaube, ich bin 360 Watt für eine Minute gefahren. Und hab dann
hast du mal angetestet.
Alter Schwede, der Kerl drückt das halt einfach in Aero-Position komplett im Flachen durch. Und
genau, im Flachen, das ist nochmal ganz wichtig
ganz
zu sagen.
Ganz riesen,
ne?
Riesengroßer also, Unterschied. Also wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und als ich dann auch so gesehen habe, wie Fred weggefahren ist und dahinter die Gruppe halt sehen musste, wie er von dannen gezogen ist, habe ich mich so ein bisschen an Lanzarote erinnert, wie ich da gelitten habe in der Hitze von Fataga. Da hatte ich auch
guter
300
Vergleich.
Watt. Da hatte ich dann auch 300 Watt drauf und dann dachte ich, scheiße, leck mich am Arsch, warum machst du das Ganze eigentlich, hier hinterher zu fahren? Und dann kam dieser Scheißspruch von Fred, wenn wir schneller fahren, sind wir schneller an der Tanke, dass ich aber schon mal ums Überleben gekämpft habe. Das hat er, glaube ich, gar nicht realisiert. Und das war halt, also jetzt diese Kombi von dieser Radleistung, die ja wohl Weltrekord über die 90 Kilometer war. Ich glaube, dass noch keiner schneller gefahren ist. Zumindest hat Fred so kommentiert. Und ich glaube, dass er keiner ist, der sowas sagen würde, wenn es nicht so wäre. Und dann halt in Kombi noch dieser saustarke Lauf. Also das ist ja, das eine ist schon richtig stark, aber in Kombination so stark zu laufen, weil viele ja immer gesagt haben, ja, so der Läufer ist Fred ja nicht. Und ich glaube, spätestens jetzt nach dem Rennen muss man wirklich sagen, Fred ist ein richtig, richtig guter Läufer und wir haben es ja auch schon kommentiert auf Insta, er hat ja geschrieben, er hätte jetzt keine Sekunde schneller rennen können, aber er hätte es noch ewig weiterlaufen können. Und Nicky Boy, da haben wir zwei natürlich sofort gesagt, das schreit nach Langdistanz, hat T-Boy auch gesagt und Fred hat ja nicht verneint. Er hat ja sofort gesagt, ja, stimmt.
Und eventuell haben wir da auch im Podcast, im What the Funk, im aktuellen drüber geredet.
Oh.
Also da lohnt sich's reinzuhören.
Habe ich Futter für den Rückflug.
Oder haben wir es nachher besprochen? Boah, guck mal, ey, ich habe diese Woche, ist es jetzt der dritte Podcast, und den ich aufnehme. Das verschwimmt so alles.
Ja, ja, klar.
Dass ich gar nicht mehr weiß, was waren Vor- und Nachgespräche, was war im Podcast, was war in der Aufnahme. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen.
Deswegen machen wir zwar ja keine Vorgespräche mehr, deswegen gehen wir immer direkt rein.
Ja, dann können wir sagen, das ist im Podcast. Das ist es. Das ist so, ach ja, da habe ich mit Nils drüber geredet. Ja, das ist safe im Podcast. Vorher, also, nachher reden wir einfach nicht mehr miteinander. Das ist
Also guckt euch wirklich das Video an. Macht extrem Spaß zu gucken. Gute Bilder. Auch wird einem auch bewusst, wie hart dieses Rennen ist. Also nicht nur diese 90 Kilometer im flachen Drücken, einmal kurz den Deich hoch und dann irgendwann auch wieder runter, sondern gerade auch diese Laufstrecke. Und halt auch, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir wollen gar nicht viel darüber reden, weil du da, wie gesagt, mit Fred ausgiebig im Podcast auch drüber gesprochen hast. What the Funk. Aber Kyle Smith, was mich da so fasziniert ist, der sieht ja echt gar nicht so nach Läufer aus. Also wenn du den jetzt irgendwie vergleichst mit dem Justus Nieschlag oder mit dem Patrick Lange oder, weiß nicht, Alex Yee natürlich sowieso. Ich finde, der ist ja, der wirkt jetzt überhaupt nicht speckig, aber also du weißt, was ich meine. Also überhaupt nicht. Und wenn du ihn live siehst, ich weiß nicht, hast du ihn live mal gesehen? Ich habe ihn live halt noch nie gesehen. Deswegen, ist das so ein kleiner Pinf oder?
Der, also ist halt, also wie ordnet man das jetzt ein? Also wenn du ihn live siehst, doch, das ist schon, wenn der dann so in so einer engen Laufzeit und so, dann sagst du schon, boah, doch, ist ein schneller Läufer.
Okay.
Doch schon, aber halt so ein bisschen mehr Richtung auch, du siehst ihm auch an, dass er schnell Radfahren kann.
Ja, genau,
so
das
bisschen,
meine ich.
So ein
das
bisschen in die Richtung Fred, aber halt weniger Wade, weniger Oberschenkel, bisschen, aber so, ja, doch schon so in die Richtung, aber du siehst auch, also ich würde schon sagen, wenn du ihn auch live siehst, so, das ist so einer, auch so vom Laufstil, wie der läuft.
Naja, das,
so,
das auf jeden Fall.
Einfach
nein, auf jeden Fall.
So smooth.
Definitiv. Also das war ja eh das.
Ich folge ihm halt auch auf Insta schon lange und weiß ja, wie er da läuft und habe auch schon einige Sachen gesehen. Also es ist auch so, wenn das im Kopf so drin ist, dass der schnell rennen kann, dann hast du das so drin, ne? Dann das ist dann schwierig, das nochmal anders einzuordnen irgendwie jetzt. Aber ich würde sagen, er ist so, geht in die Richtung Fred, aber weniger muskulös noch ein bisschen.
Genau. Und Fred ist ja auch, das ist ja auch, wenn man Fred dann live sieht, der ist schon krass muskulös. Also das sieht man schon.
Halt mal dein Mikro wieder.
Dass Fred auch so ein Typ ist, der als Kind in Zaubertrank gefallen ist. Also Krafttraining darf der Kerl nicht machen. Aber natürlich sind die auch, das unterschätzt man ja immer, die wirken immer so massig, sage ich jetzt mal. Aber wenn du die dann live siehst, sind die ja doch eher klein und leicht, sonst wären sie ja solche Laufleistungen auch gar nicht machbar. Und Kyle Smith ist er aber noch nie so gelaufen, wie er jetzt in Chamorin gelaufen ist. Also der hat da
wirklich, und vor allem nicht auf dem Kurs, ne? Das ist halt das Krasse. Sagt Fred auch, 1:09 auf dem Kurs, brutal stark.
Ja. Und das war ja auch das, was Rico Bogen gesagt hat, der ja auch lange ganz vorne mit dabei war. Am Ende ist er, glaube ich, Sechster geworden, oder? Strati ist Fünfter geworden. Also es war ja auch ein verdammt enges Höschen vorne zwischen Platz, also Smith war klar vorne und dann zwischen Platz 2 und 4 war es ja wirklich sehr, sehr eng. Also auch Christian Hogenhaug eine Woche nach Mallorca, vor allem nach seinem Sturz, auch ganz stark vorne mit dabei. Also die Weltspitze, das ist schon echt brutal. Ich glaube, die ersten vier waren unter 3:30. Also das sind wirklich Leistungen. Fred hat ja auch gesagt, er war noch nie unter 3:30. Und Strati hat gesagt, dass Fred jetzt wohl der schnellste Deutsche auf der Halbdistanz war. Also kein Deutscher war bisher auf der Halbdistanz schneller.
Ja, und 70.3 Radstrecke, der schnellste weltweit.
Genau. Und sie haben es ein bisschen mit dem 70.3 in Dubai verglichen. Und die Strecke ist wirklich deutlich schwerer. Gerade die Laufstrecke, was du halt eben gesagt hast, durch diesen permanent wechselnden Untergrund, Wendepunkte, oftmals dann irgendwie auch enge Kurven. Also das war schon wirklich eine krasse Leistung. Und da geht dann fast so der erste 70.3-Erfolg, denn das müssen wir auch mal erwähnen. Ich habe ja gesagt, der Kerl hat noch nicht mal mehr einen Bonn-Triathlon oder Allgäu-Triathlon gewonnen. Jetzt hat er das Blatt gewendet. 70.3 Aix-en-Provence, Glückwunsch an diese Stelle.
Ruben Zipunke.
Er wurde schon immer so ein bisschen belächelt, nicht, aber viele haben gesagt, komm, mach erst mal. Aber jetzt hat er es gemacht, hat eiskalt das erste Rennen gewonnen und ja auch, man muss sagen, wirklich souverän.
Souverän und auch vor allen Dingen von der Performance auch stark, ne? Der ist eine 1:13 hinten drauf gerannt. Das ist halt, ja, er hat jetzt das mal zusammengekriegt, was er im Training ja schon mehrfach und von Werten und Labortests und sonst was schon keine Ahnung wie oft gezeigt hat, aber er hat es bis jetzt halt so auf den Punkt im Rennen noch nicht zusammenbekommen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast von ihm. Ich glaube ja, dass er der Schnorris alles zusammengehalten hat.
Hat er einen Rechtsschnorris?
Er hat einen Race-Schnurriss und dann hat es funktioniert.
Ja, das ist das Geheimnis.
Also ich glaube, das kann nur das Geheimnis sein. Leute, lasst euch ein Stash stehen. So,
Da ist er natürlich auch Strati und Fred gegenüber im Vorteil, weil die kriegen keinen. Die können 3 Wochen lang sich nicht rasieren und da wächst einfach nichts.
Aber Strati könnte es so leicht hinkriegen doch vielleicht.
Ja, aber da haben wir mit seiner Fischerhut, da hatten wir auch diesen leichten diesen leichten Talk, wo ich dann geschrieben habe, dass er in seine Rocket Espresso ja auch keine Chibo-Bohnen reinmacht. Deswegen darf er nicht das Pinarello mit diesem Fischerhut schieben. Aber so ein Starch, das wäre schon cool. Wenn Strati, ja, bei ihm wird das auch noch so fies aussehen, durch diese, ja. Ist ja immer, wenn du schwarzhaarig bist, sieht es ja auch immer noch mal anders aus.
Bei immer noch mal besser.
Und bei Blonden sieht es ja immer so leicht pornös aus.
Ja, du könntest den auch auf jeden Fall rocken. Also ja, wenn du also Frankfurt startest, dann auf jeden Fall mit
dann Race definitiv, Schnurring. Dann definitiv. Nee, aber also
nee, aber ich finde es, ich habe mich unfassbar gefreut für den total. Kerl, weil ich meine, ich kenne Ruben jetzt auch schon wirklich lange und ich mag ihn einfach und ich glaube, das hat man auch im Hausbesuch gemerkt und ich mag auch sein, wir haben ja da auch kontrovers drüber diskutiert und ich bin da ja auch mal so ein bisschen noch anderer Meinung. Ich habe auch, ich finde auch diesen Ansatz von ihm geil, dass er das so leben will und racen will und einfach von vorne und entweder klappt's oder nicht. Und ja, ich meine, am Ende, der weiß, was er drauf hat und hat's jetzt endlich mal zeigen können. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, Raceplan ist bei ihm dann jetzt Rapperswil, Klagenfurt. Passt das voneinander?
Nee, oder eins von beiden? Rapperswil und Klagenfurt sind, glaube ich, sehr eng beieinander. Also es könnte funktionieren. Ich glaube, Rappi ist die Woche vor Klagenfurt. Würde ich jetzt ja, schon so eng. Kurz nach Aix-en-Provence.
Ich glaube, Ironman Austria ist so.
Ich glaube auch, Ironman Austria ist
nächste, auch das,
was
nächste
ich,
Ding.
Was ich gehört habe. Was ich auch sagen muss, was auch ganz meiner Meinung nach ein smarter Move war, ist, dass er auch so ein kleineres 70-3-Rennen genommen hat. Er hätte jetzt ja auch an dem Wochenende genauso in Samorin starten können, wo er dann vermutlich mit der Leistung auch irgendwie, I don't know, zwischen Platz 3 und 8 reingekommen wäre oder was.
Naja, aber, ist das gleiche gelaufen wie Fred und Radfahren.
Ja, aber das ist jetzt, da geht's dann schon wieder los. Aber ist ja auch egal, braucht man nicht drüber zu reden, aber du kannst ja nicht Laufstrecken miteinander vergleichen. Also du kannst ja nicht sagen, er ist die gleiche Zeit gerannt und dann wäre er die Zeit auch in Chamorin gerannt. Ist ja auch völlig egal. Also darum geht's.
Nein, das meine ich, das habe ich ja gar nicht, aber ich meine einfach nur so von der Leistung her, wenn du irgendwo auf irgendeiner Strecke 1.13 laufen kannst, keine Ahnung, wie viel Samorin dann langsamer ist. Wenn jetzt Kyle Smith 1.9 läuft, der läuft ja jetzt nicht auf einer leichten Strecke 1.6. So, das nein, ist ja sind ja keine Minuten. Das ist ja, es ist eine harte Laufstrecke und wenn du halt schon müde bist, dann wirst du darauf langsamer laufen. Aber ich glaube, das ist ja jetzt, die Laufstrecke ist ja jetzt nicht eine Minute oder zwei Minuten langsamer. Also das ist dann
nein,
auch
aber
übertrieben.
Was ich nur sagen wollte, ist, dass es schlauer war, so ein Rennen wie Aix-en-Provence zu gewinnen, als jetzt bei einem Rennen wie in Chamorin zweiter, dritter, vierter, fünfter zu werden. Das wollte ich damit sagen.
Ja,
also dass er da wirklich
absolut.
Auch ein kleineres Rennen mal genommen hat, wo jetzt nicht die absolute versammelte Weltspitze am Start war. Also wer zweiter und dritter geworden ist, die kannte ich nicht. Ich bin aber jetzt nicht der Franzosenexperte. Und das wird spannend sein zu sehen, wie es dann ist, wenn er, wie gesagt, in so einem Feld startet, wo dann auch die anderen aufeinandertreffen. Aber es war halt ein extrem schlauer Move. Genauso wie jetzt auch in Klagenfurt zu starten und nicht zu sagen, ich starte jetzt irgendwo in Frankfurt oder eins dieser ganz, ganz großen Rennen, Rot wieder, wo er sich dann wieder den Druck aussetzt, dann doch sofort wieder verglichen werden. Also das war schon genau richtig und an dieser Stelle also wirklich Glückwunsch, dass er den Sack zugemacht hat, dass er jetzt wirklich sein erstes großes Rennen gewonnen hat. Also wirklich ganz, ganz stark.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich finde, lass uns da gerade nochmal drin bleiben. Ich finde es mega geil, was du gerade gesagt hast, weil guck mal, wie oft ist er jetzt auch an Ansprüchen, die er kommuniziert hat oder auch an Rennen oder an großen Feldern oder so auch dann gescheitert, wo es eben nicht geklappt hat. Das hatten wir ja auch letztes Mal einmal schon mal besprochen. Und für so einen Athleten, der weiß, was er kann auch oder jeder Athlet weiß ja, was er kann und reißt Trainingsleistungen ab, sonst wären die ja keine Profis oder würden sich auch nicht da an die Startlinie stellen und sagen, so mein Ziel ist es hier irgendwie zu gewinnen oder Treppchen zu machen. Aber wenn du halt dann immer einen draufkriegst und halt gar nicht ins Ziel kommst oder irgendwie 12. wirst oder 38. oder 9. als beste Platzierung oder was weiß ich. Das macht ja auch mit deinem Kopf irgendwas in so Rennen. Also dass du dann auch gar nicht mehr dieses Selbstbewusstsein hast, vielleicht auch beim Laufen und beim Radfahren diese letzten 2% so reinzuhalten, die dann nachher den Unterschied machen. Und ich finde das jetzt ultra spannend, was zum Beispiel mit einem Rico passiert. So, weil der raced jetzt T100, raced Chamorin, der ist jetzt nur richtig krasse Felder geraced und er ist ja nicht irgendwie komplett untergegangen oder ist jetzt letzter geworden und so, aber so wie er raced, einfach vorne einer der besten Schwimmer, erster aus dem Wasser, hat auf dem Rad auch den Druck, da eigentlich fast alles mitzufahren, und ist dann halt beim Laufen immer so ein bisschen gestorben, jetzt in Miami und in Samorin jetzt auch, ist halt bei Karl mitgelaufen am Anfang, und da ist für mich genauso diese Frage, ist es so clever, da jetzt jedes Race mit so einem Feld zu machen, wenn du auch merkst, wie jetzt Miami oder so, das erste Rennen war jetzt scheiße, dann hat er Singapur ausgelassen und jetzt Samorin, Mist, irgendwie bis Kilometer 10 war es gut und dann auch wieder nicht. Sind das denn, ist die Frage, wie gehst du damit um? Sind das nur kleine Stellschrauben im Kopf, so dass du sagst, ja, fast, ich habe nur die Performance noch nicht ganz zusammengekriegt, das sind jetzt nur noch 2, 3 kleine Bausteine, oder geht das halt in diese andere Richtung, wo wir ganz am Anfang, wenn du dich dran erinnerst, Nils, in Miami schon drüber gesprochen haben, so ein frühes Rennen ist auch ein Risiko, wenn das irgendwie in die Books geht, so was macht das mit einem Athleten und vor allen Dingen mit so einem super jungen Athleten wie Enrico. Ich meine, klar, der hat alle Zeit der Welt und selbst wenn der noch 2 Saisons macht, die scheiße sind, ist überhaupt kein Problem, aber der kommt halt mit einem 73 WM-Titel, mit einem riesen Team, mit riesen Erwartungen und race diese großen Rennen und dann sind jetzt mal eins ausgelassen und die ersten beiden, also ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen oder weiß nicht, aber ich würde sagen, jetzt mal unterhalb von seinen Erwartungen gelaufen.
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, so wie ich, oder was heißt ich ihn kennengelernt habe, ich habe ihn mit dir kennengelernt, im Podcast, wo er wirklich extrem cool wirkte und wirklich sehr, 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 sehr geerdet einfach. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er will, und ich glaube gar nicht, dass der jetzt die Erwartungen hat, dass er da jetzt bei jedem Rennen, wo er startet, auf dem Treppchen steht. Natürlich willst du das und natürlich weißt du auch, dass du das.
Aber das passiert doch von außen.
Ne? Das ist ja der ganz große Unterschied.
Nur kurz meinen Gedanken zu Ende bringen. Ich wollte kurz den Gedanken zu Ende bringen. Dann kannst du auch an. Ich finde es gut, dass du schon anders gegengehst. Wie ich drauf komme, ist jetzt einmal so dieses Ruben, wie es auch Kommentare auch unter dem Hausbesuch was war. Und wenn du den Livestream in Samorin gesehen hast, das war halt schon krass, was da für Kommentare auch in Ricos Richtung halt gegangen sind. So, biggest One-Hit-Wonder in Triathlon und sonst was. Und wenn du das halt irgendwie mitkriegst und, also das macht ja halt was mit dir. Und das sind diese Erwartungen, die ja auch von außen nach so einem 73, ne, der aufgeblasen wird von uns Medien halt natürlich auch und überall wirst du gefeiert. Das ist dann die Frage. Wie gesagt, du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen zu sagen, ich finde das halt super spannend. Wie kann man sich davon freimachen oder nicht? Und kann man sagen, so ja, der 5. Platz oder der 6. Platz ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und ist gut? Und ist das dann halt auch wirklich so oder redet man sich das ein? Und das finde ich halt super spannend.
Also ich glaube tatsächlich, dass das, weil Druck kommt letztendlich immer von außen. Druck wird immer von außen an dich rangetragen, aber letztendlich ist der Druck immer nur von innen da. Also weil du bist derjenige, der an der Startlinie steht und du bist derjenige, der sich nach der Leistung in den Spiegel gucken muss. Du bist derjenige, der einschätzen kann, wo kommt die Leistung her? Habe ich irgendwie in der Vorbereitung was liegen lassen? Oder ist es einfach das, was ich zurzeit kann? Und ich glaube, dass halt einfach die Leistungsdichte mittlerweile so groß geworden ist, dass du halt, das war jetzt ja auch, muss man wirklich sagen, kein schlechtes Rennen. Du hast es selber gesagt, der war ganz lange vorne mit dabei, er hat ganz lange auch Druck aufgeübt auf Fred. Total. Also der hätte auch genauso gut Zweiter werden können und zum Ende sind ihm dann ein klein bisschen die Kräfte ausgegangen. Du weißt nicht, woran liegt das? Hat er sich vielleicht nicht ausreichend gekühlt? Hat er vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen überzogen? Hat er vielleicht eine Verpflegung auslassen müssen oder whatever? Man weiß es nicht, so wie Fred ja auch in dem Rennen sagt, dass er ein bisschen Magenprobleme hatte und dann auch Schiss hatte, die Gels mit Koffein zu nehmen, deswegen nur noch das nicht koffinierte Gel genommen hat, weil er auch Angst hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Rennen noch in die Hose geht auf den letzten Kilometern. Also man steckt ja in dem Athleten nicht drin. Und der Druck, der letztendlich wirklich präsent ist, ist immer nur der Druck, den man sich selber macht. Und du hast recht, Enrico Bogen wird jetzt vielleicht von außen kritisch betrachtet. Ich glaube, gerade auch so wie ich Joe Spindler kennengelernt habe, den habe ich jetzt als Athlet so ein bisschen am Rande kennengelernt, aber jetzt gerade auch so nach dem WM-Titel habe ich so 1, 2 Podcasts mit ihm gehört und es ist ja einfach ein wirklich sehr schlauer Typ, der weiß, was er macht. Und ich glaube, dass der mehr oder weniger voll on track ist. Also dieses Rennen in Miami, das war mit Sicherheit zu früh, das war dann auch so das erste Rennen als Weltmeister, wo er am Start war und natürlich hast du jetzt dieses Kreuz auf dem Rücken und jeder will den Weltmeister schlagen und dann wird vorher schon von Trimark irgendwie so die Top 3 von Lahti sind wieder am Start und der große Schau dann das Aufeinandertreffen. Aber letztendlich hast du ja gesehen, ich meine, wie viel lag zwischen Fred, Strati und Rico, das waren wieder irgendwie 1,5 Minuten am Ende, also das ist ja nichts, 1,5 Minuten. Das sind natürlich dann doch irgendwie Welten, um das hinzubekommen, aber genauso schnell kann sich halt das Blatt wenden. So, und ich glaube, dass Rico, ich schätze ihn tatsächlich so ein, dass er da einfach extrem cool miteinander umgeht, weiter daran arbeitet, sich seine Ziele gesetzt hat Und dass die Gefahr dieser extrem langen Saison, dass die bei allen da ist, bei allen präsent ist, das ist ganz, ganz klar. Aber letztendlich, glaube ich, ist er da wirklich relativ cool dabei. Und es sind auch ja alles Rennen, wo man sagen muss, die waren jetzt nicht schlecht. Also Miami war jetzt mit Sicherheit so, klar, hört sich jetzt nicht so gut an, aber es war halt auch das erste Rennen der Saison. Jetzt Chamorin, würde ich wirklich sagen, war ein gutes Rennen. Da ist ihm halt hinten raus ein klein bisschen die Puste ausgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich meine, der Typ ist jetzt in der Vorbereitung auch ein Zehner, glaube ich, in der 30 flach gerannt. Das zeigt halt auch, dass der eine herausragende Laufform hat, hat dann definitiv eine neue Bestzeit aufgestellt, über 10 Kilometer. Also das zeigt auch, er hat auch an der Laufform mit Sicherheit gearbeitet. Also ich glaube, der ist da wirklich ganz, ganz cool. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen wieder dieses Momentum, was wir schon hatten, vom Kopf her auch. Man sieht es auch irgendwie bei Strati. Strati ist jetzt halt voll in so eine Aufwärtsspirale. Der hat jetzt zwei richtig gute Rennen hintereinander gemacht. Dann das dritte Rennen war jetzt auch so, dass er selber sagt, boah, war nicht so gut, war aber genau auch wie in Valencia, dass er sich so reinkämpfen musste, wo er ja beim Loslaufen lief es nicht so gut. Und dann hinten raus hat er sich dann gefangen und hat dann wieder eingesammelt. Und das ist natürlich für die Vorbereitung für Rot, ist das natürlich perfekt. Also der Typ, der geht jetzt...
Ich habe noch einen Insight da.
Ja.
Ganz kurz. Strati hat den Auftaktlauf, die Vorbelastung. Am Tag vorher macht man immer eine kleine Laufvorbelastung und so. Die hat Strati nach 6 Metern abgebrochen, weil die Waden noch so zu waren von Mallorca, dass er kaum laufen konnte. Und nach der Wechselzone raus ist, meinte und hat gesagt, meine linke Wade, ich weiß gar nicht mehr, die explodiert gleich. Der hat gesagt, Chamorin war 100% Kopf und 0% Körper.
Genau. So. Und dann kommt halt so, aber das kommt genau, halt so ein Platz zustande.
Genau, und das, genau das mal, also ich wollte ja gar nicht jetzt sagen, dass ich irgendwie denke, Rico sieht das jetzt selber als Niederlage oder sonst was, aber genau das, was du gesagt hast, Strati, 2 zweite Plätze, die Saison, perfekter Einstieg, Ruben gewinnt jetzt mal so ein Ding, das wird jetzt spannend zu sehen. Das macht ja auch mindsetmäßig was, auch im Training. Wie gehst du das jetzt wieder an? Wie viel Bock hast du auf die nächsten Rennen? Anstatt jetzt zu gucken, ich sag jetzt einfach mal so ein okayen, aber nicht scheiße, nicht kacke, nicht Fisch, nicht Fleisch, Saisoneinstieg, die ersten 2 Rennen. Und ja, was mache ich jetzt damit so? Und dann kommt es jetzt drauf an, wie du gesagt hast, was oder wie geht Rico damit jetzt um? Hat er ein geiles Umfeld? Funktioniert das alles? Sagt er sich selber, ey, ich bin so jung, ich habe die Zukunft gehört mir und ich weiß, ich habe jetzt eine Bestzeit gelaufen und kann sich da auch so richtig geil reinarbeiten und von Rennen zu Rennen steigern? Dann wird's wahrscheinlich auch eine richtig geile Saison. Oder ist es eben so, dass man, wenn man jetzt dann das dritte oder vierte Mal vielleicht sogar noch einen Platz weiter hinten landet, dass dann der Kopf irgendwann einsetzt? Und ich finde, das ist ultra spannend, zu verfolgen jetzt so in dieser Phase der Saison. Wir sind ja immer noch am Anfang, muss man einfach mal bedenken, ne? Wir haben erst Mai, aber jetzt siehst du schon so, bei welchen Athleten geht das jetzt irgendwie so in welche Richtung vom Mindset, und ich finde das sehr spannend und habe mich damit viel beschäftigt und auch Fred so ein bisschen gefragt, wenn er jetzt nur T100 Race und immer Fünfter oder Sechster wird, anstatt dann irgendwie Weichsee oder sonst was Dinge abzuschießen und zu gewinnen, ist es dann für ihn nicht auch irgendwie uncool? Oder was macht das so mit einem?
Ja,
ne?
Aber
das finde ich halt spannend.
Fred ist da, glaube ich, genauso wie Rico. Ich glaube, dass die beide
ganz anders, ja.
So gefestigt sind, dass die definitiv, das hast du ja auch, habe ich ja auch erzählt, als ich dann irgendwie bei Fred geschrieben habe, ja, ich habe es auch so ein Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Rennen in Singapur tituliert, wo er gesagt hat, Alter, später bist du bekloppt. Ich habe noch nie so ein gutes Rennen gemacht wie jetzt in Singapur. Und du sagst, das war kein gutes Rennen von mir. Was erwartest du, dass ich da unter die Top 3 komme? Und genauso ist das auch bei Rico. Natürlich ist Rico 73 Weltmeister, aber das habe ich auch schon gesagt, wenn die Karriere, also was heißt mit Pech? Ich meine, es gibt nicht so viele 73 Weltmeister. Deswegen hat er diesen Titel schon, den kann ihn auch keiner mehr nehmen. Aber es kann halt sein, dass er nie wieder Weltmeister wird, was ja überhaupt nicht schlimm wäre, denn er ist ja schon, wie gesagt, einer der ganz wenigen deutschen 73 Weltmeister. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er den Titel nochmal gewinnt, ist wahrscheinlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn nochmal gewinnt. Also das geringer, dass er ihn nochmal gewinnt, als die Chance, dass er ihn nicht nochmal gewinnt. Also, und ich finde auch, der 5. Platz ist wirklich auch ein verdammt gutes Rennen. Insofern glaube ich, dass die beiden Jungs ganz genau einzuschätzen wissen, was so eine Platzierung ausmacht. Und ja, so ein Typ wie Strati, der, wissen wir auch, vom Kopf her vielleicht nicht ganz so gefestigt ist wie die beiden. Also das würde ich ihm ja ganz genauso sagen, das weiß er ja auch, sagt er selber ja auch. Also er hat da ja letztes Jahr auch ein ganz, ganz offenes Interview auch bei euch gemacht, mit Holy damals beim Porträt. Es ist ja auch sehr sehenswert, gerade wenn man das jetzt halt so verfolgt, was seit seinem dritten Platz passiert ist, jetzt die beiden zweiten Plätze beim 70-3-Rennen. Und ich glaube bei Strati, also der wird jetzt schon mit einem richtig guten Selbstbewusstsein in die letzten Wochen bis Rot gehen. Wenn du dann halt wieder so schaust, gestern habe ich den Post gesehen von PL, Patrick Lange, der dann natürlich schon so ein bisschen, ja, mit eher hängenden Schultern aus dem 70-3-Rennen in Mallorca rausgegangen ist. Und der wird natürlich sagen, naja gut, wenn ich mir jetzt Texas anschaue, das war besser, da bin ich Zweiter geworden. Also der kann auch einschätzen, was ist 70-3, was ist Langdistanz. Aber da ist er natürlich eher so auf der Seite, was du meinst, dass der mit so ein bisschen, das ist eine andere Motivation. Das ist jetzt nicht die Motivation, dass du berstest vor Selbstbewusstsein, das ist eher die Motivation, dass du sagst, okay, ich zeige jetzt mal in Rot, dass auf der Langdistanz ich der Babu bin, wo dann natürlich so ein Strati sagt, wollen wir mal sehen, wer hier in Rot der Schnellste in Schwarz-Rot-Gold ist.
Aber das ist doch geil.
Und voll,
das wird absolut. Man auch immer mehr sehen jetzt, weil die Felder einfach so viel stärker sind, dass du gar nicht mehr hundertprozentig voraussagen kannst, wer da jetzt gewinnt irgendwie, weil einfach die Jungs, das hat auch Fred gesagt, er ist da so hart angefahren und hat sich dann umgedreht und dachte, ja, die Gruppe wird jetzt kleiner sein und es waren einfach noch 20 Leute hinter ihm. Und das ist so, wo er auch meinte, ja, ey, selbst bei 20 Meter und wenn du weniger fährst, dann lass es halt 310, 320 Watt sein, die du halt hinten fährst. Vor ein paar Jahren sind da trotzdem 8 noch von Fliegen gegangen dann. Und diese Felder werden so viel dichter und dieses Mindset, dieses Gefestigtsein, das wird halt immer, immer wichtiger. Ich muss jetzt doch diese eine Sache spoilern, was Fred gesagt hat, was ich von ihm noch nicht so wusste, wenn ihr nicht beide Podcasts hört, sonst hört ihr das jetzt halt doppelt, wo er gesagt hat, das ist ihm völlig egal, ob er gewinnt oder nicht. Also klar gewinnt er lieber und es ist viel, viel geiler, aber ihm geht's darum, halt wirklich über seine Karriere immer besser zu werden und die maximale Leistung rauszuholen. Und wenn dann an dem Tag andere Leute besser sind, weil die einfach stärker an dem Tag sind, besser geraced sind, cleverer geraced sind, bessere Form hatten, dann ist das eben so. Aber wenn er dann von sich das Beste rausholt und wenn er die Besten der Welt raced und dann der Drittbeste ist oder der Fünftbeste, das ist dann so. Aber er ist dann trotzdem mega happy damit. Und das, ja, das fand ich nochmal richtig, richtig geil, das so zu hören. Ich glaube, dass diese Grundlage musst du heutzutage haben und so ein Mindset im Profisport. Meine einfach ganz persönliche Meinung ist aber trotzdem, dass du ein anderes Momentum hast, wenn du wie zum Beispiel jetzt ein Strati in die Saison einsteigst. Das ist einfach, das kann mir keiner erzählen und auch egal, wie gefestigt du bist, wenn du halt so auf dieser Siegerstraße, sag ich jetzt mal, oder auf diesen, ey, es funktioniert, es läuft, das Training, was ich mache, ist gut, ich habe gut trainiert über den Winter, das ist so die Richtung, in die ich gehe, ist genau die richtige, da gehe ich jetzt weiter. Dieses Momentum, das ist so, also für mich hundertprozentig so, dass das dir nochmal diese 1, 2, 3% extra einfach gibt am Ende des Tages und du dann eine noch erfolgreichere Saison haben wirst.
Ja, ja, definitiv. Nein, das ist ja ganz klar. Also, dass du gestärkt und mit breiterem Kreuz aus solchen, also positive Resultate immer für eine positive Motivation sorgen, das ist ja ganz logisch. Und wenn man dann halt nicht so zum Allesfresser wird, sage ich mal, wie ein Tadej Pogacar oder halt auch wie ein Christian Blumenfeld im vergangenen Jahr, denn da wird es natürlich auch spannend zu sehen. Man muss jetzt ganz klar sagen, bezogen auf die Tour de France, dass Teile der absoluten Top-Favoriten halt Remke Evenepoel, dann auch Roglic und auch Vingegaard, dass die halt gestürzt sind. Aber wenn die jetzt gut aus diesen Stürzen und den Verletzungen rauskommen, dann kann es natürlich auch positiv sein. Und man sieht das halt, so ein Tadej, der ist jetzt natürlich auch in diesem, der will sich jetzt alles holen, der will sich jeden Sieg holen, so wie gesagt Christian Blumenfeld, als er jedes Rennen gewonnen hat. Und irgendwann zahlst du natürlich dafür. Und da ist dann natürlich die Frage, sind das dann vielleicht so diese 4-5% bei der Tour de France, die Tadej Pogacar fehlen können, genauso wie du halt, wenn du so ein Momentum auf deiner Seite hast und immer wieder weiter racen willst, keine Ahnung, Sam Long, auch ein sehr gutes Beispiel, der jetzt ja auch bisher eine herausragende Saison hat, auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, da ist dann auch die Frage, was passiert nachher im Juli, August, kommst du dann nicht vielleicht doch dann irgendwann so an diesen Punkt, also, aber das ist ja das, was wir, ich glaube, auch in der letzten Episode schon festgestellt haben, dass die Spreu trennt sich halt einfach vom Weizen im Kopf. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, dieses realistische Einschätzen der Wettkämpfe, das hatte ich jetzt auch gerade. Rieke Güber, die so ein tolles Rennen letztes Jahr in Rot hatte, was dann ja ein bisschen undankbar war. Und dann halt auch der tolle fünfte Platz beim Ironman Kalmar in Schweden. Sub 9, zweitbeste Deutsche hinter Laura Zimmermann. Die ist in der Vorbereitung gestürzt, hatte sich den Finger ganz unglücklich gebrochen, so dass der fixiert werden musste und konnte nicht richtig schwimmen oder wochenlang gar nicht schwimmen und haben nur Zugseiltraining gemacht und startet in 2 Wochen beim Ironman Hamburg. Heimrennen hat sich dann natürlich auch, dann will der gut performen, ganz klar, jeder will da gut performen, aber wenn du aus der Stadt kommst, dann ist natürlich nochmal was ganz anderes und hat jetzt super trainiert und dann habe ich halt gesagt, ich fände es ganz gut, wenn du vorher noch ein Rennen machst und dann ist sie am Wochenende beim Apfelland-Triathlon gestartet und dann war es so eine relativ anspruchsvolle Strecke und sie ist beim Radtraining gestürzt, dadurch hatte sie so ein bisschen Kopf auch bei den Abfahrten und ist dann wirklich für ihre Verhältnisse nicht gut Rad gefahren. Im Nachhinein habe ich dann gehört von ihr, dass sie auch da wieder gestürzt ist. Und da geht dann natürlich ganz kurz nach der Wechselzone und da geht dann natürlich das Kopfkino los. Und die hat das Ding aber durchgezogen und ist dann auch relativ gut gelaufen und hatte aber natürlich, wenn du nach 1,5 Kilometern beim Radfahren stürzt, vorher eh schon Respekt hast vor der Radstrecke, weil du halt im Training einen schwerwiegenden Sturz hattest ein paar Wochen vorher, dann kann es natürlich auch in die andere Richtung losgehen. Mhm. Und da dann zum Beispiel so dieser fünfte Platz, wo man dann vielleicht von außen betrachtet, sagt, eigentlich ist es eine richtig gute Radfahrerin, wenn du dir aber anguckst, was sie da auf dem Rad kassiert hat. Sie hat das aber total positiv bewertet. Sie hat das halt als Sieg bewertet, weil sie nicht aufgegeben hat. Es wäre das Einfachste gewesen, nach dem Sturz das Rad zurückzuschieben zur Wechselzone. Und dann wäre es natürlich richtig schwer geworden, die Saison. Und so hat sie halt wirklich was Positives rausgezogen, auch beim Laufen nachher. Und hat dann auch 1-2 Fehler gemacht. Also es war genau richtig, dass sie das Rennen vorher gemacht hat. Das heißt, alles überhaupt nichts für Hamburg. Hamburg werden die Karten komplett neu gemischt und das ist eine Langdistanz. Aber die hat halt ganz genau eingeschätzt, ey, gemessen an den letzten Wochen und Monaten, wo ich halt wirklich Scheiße am Schuh hatte, war das ein richtig, richtig gutes Rennen. So, und das war für mich aus Trainersicht, das ist dann natürlich ganz, ganz schwer, wenn du einfach nur die Ergebnisse siehst. Ich habe das Rennen dann natürlich auch verfolgt und habe es mir dann auch auf YouTube angeguckt. Es wurde übertragen und habe dann auch am Anfang, wusste ich nicht, oh, was ist jetzt mit der Radleistung? Ich wusste, dass sie Respekt vor der Radstrecke hatte, aber ich wusste nicht zum Sturz. Und dann hat sie sich halt beim Laufen reingekämpft, hat dann auch noch den fünften Platz erkämpft. Das gab für die ersten 5 Preisgeld. Und da habe ich dann schon gedacht, weil sie halt auch sehr kritisch mit sich ist, oh, wie bewertet sie das Rennen jetzt? Aber dann hat sie es halt sehr positiv bewertet. Und das war für mich eigentlich so das Tollste, dass sie halt das so bewertet hat, wie ich es auch gesehen habe, dass es eigentlich ein Erfolg war. Und das ist so halt, ja, diese Rennen zu bewerten, das ist von außen immer ganz, ganz schnell gemacht. Also so wie du dann halt auch sagst, wo dann halt so ein Rico Bogen irgendwie, oh, was ist das denn für einer One-Hit-Wonder, wo man halt sagen muss, ey, ich gewinne lieber einmal den 73-Titel als nie den 73-Titel, weil das verdammt wenige. Und man muss
sofort
auch
eintauschen.
Und das ist genau das, was ich meinte. Ich meine, der Kerl hat auch letztes Jahr 73 Kraichgau gewonnen. Der ist jetzt halt, wie gesagt, in Chamorin auch Fünfter geworden. Das ist auch kein
Schlecht. Ja, wer auch gesehen hat, wie der losgelaufen ist, damit Kyle Smith und wie der Rad gefahren ist und wie der auch wieder geschwommen ist, da ist ja überhaupt gar keine Zweifel, dass es ein unfassbar geiler, starker Athlet ist und wir in Deutschland uns glücklich schätzen können, dass da wieder, guck mal, was da war, was da für eine Armada an Jungs sich jetzt wieder aufgestellt hat mit, klar, ein bisschen alteingesesseneren Fred Strati, dann aber Nico Mann, Rico Bogen. So,
aber ja auch noch die jungen Willen. Weißt du, das finde ich halt auch das Coole daran. Weil alle gesagt haben irgendwie, oh Mann, und jetzt Frodo hört auf, Sebi hört auf, was passiert da? Und letztes Jahr lacht die, haben alle gesagt, ey krass, und jetzt sind die Young Guns sind ganz vorne mit dabei und die liefern wieder ab. Jetzt kommt halt so ein Ruben in Frankreich, der, wo alle immer sagen, naja, irgendwann muss er ja mal zeigen. Jetzt zeigt er, du hast es gesagt, Nico Mann, grandioser Zweikampf mit Strati, also dann Anne auf Lanzarote, das ist schon wieder echt, ist cool, wirklich, wirklich
erste
stark
Sahne,
zu sehen.
Erste Triathlon-Sahne ist das alles. Ja.
Mit einer Kirsche drauf.
Das ist echt, das ist definitiv so. Und ich, was du gerade erzählt hast, dieses Beispiel ist super cool. Also das so zu sehen und dann zu gucken, dass du da das Positive draus ziehst und nicht dann Kopf in den Sand stecken, das ist ja auch so ein bisschen eigentlich dieser Ursprungsspirit Triathlon, ne? Dieses egal wie, ich komme halt an, DNF is no option. Ja. So dieses, ich zieh's jetzt durch und ich mache das Beste noch aus dem Tag, weil es kann eh so viel passieren. Das ist so ein Ironman, wo es herkommt, das ist so ein Abenteuer und ich finde sowas, eigentlich solche Stories manchmal noch geiler als irgendwie, wenn jetzt einer sein perfektes Rennen macht und da den Sieg feiert. Klar, das ist für den Athleten das Allergrößte und das ist das, worauf man hintrainiert. Aber das ist so diese, diese Umkehrstories oder auch was dann mir, wo du es gerade erzählt hast, mit Rieke direkt wieder in den Kopf gekommen ist, ist halt die Geschichte mit Lena Meissner, weißt du, Mallorca, absolutes Desaster. Mega. Die Kuh fliegt eine Woche später nach Samarkand und gewinnt einfach ihren ersten Weltcup. Und wie? Schwimmen, Lücke gerissen, Breakaway beim Radfahren. Sie hat nachher geschrieben, dass diese 40 Kilometer waren einfach sowas von brutal hart. Die sind einfach 40 Kilometer komplett all out gefahren. Und dann gewinnt sie das im Zielkanal und macht den Deckel drauf und holt sich ihren ersten Weltcup-Sieg. Nach so einem Wochenende in Mallorca, wo sie dann gehört hat, dass die Kuh erstmal auch eine Welt zusammengebrochen ist. Und da hat man aber auch auf Mallorca schon gesehen, so wenn man mit ihr gesprochen hat, wie sie auch im Laufe des Tages das schon geil eingeordnet hat. Auch ihr Post hatte ich ja letztes Mal schon mal mega geil. So dieses, ey, ich habe da einen Fehler gemacht, sie hat die Verantwortung zu 100% übernommen, abgehakt als Learning und dann nach vorne geschaut, Samarkand und dann so eine Kehrtwende. Ah, das ist einfach sowas, das ist einfach schön, finde ich.
Ja, mega gut.
Das ist dann Triathlon.
Mega gut, dass du das auch nochmal sagst, weil das war jetzt bei mir schon wieder untergegangen, habe ich echt komplett verdrängt, obwohl ich ihr danach auch noch geschrieben habe, ey, guck mal, da so schnell ist irgendwie aus dem DQ was Positives geworden. Wer weiß, ob du nach 21 Kilometern das Wochenende davor in der Hitze genauso gerannt wärst wie jetzt. Und das ist halt auch echt, das sind halt einfach diese Geschichten, die der Sport schreibt, ne? Weswegen ja. Du halt auch einfach diese ganzen Metaphern aus dem Sport wirklich ins Leben überschreiben kannst, in die Wirtschaft überschreiben kannst, also überall eigentlich hinzeigen kannst. Das kann wirklich an Tag X geht die Welt unter und eine Woche später bist du wieder Held der Welt. Also es ist einfach wirklich, wirklich schön, das zu sehen mit Lena. Das fand ich auch einfach ein super cooles Ding. Und ja, so ist es halt einfach. Also das ist wirklich dranbleiben, einfach daran glauben, dass man immer noch dazugehört, Fehler analysieren, was habe ich verkehrt gemacht. Man muss jetzt auch nicht immer irgendwie die Welt schönreden. Also auch in der Weltspitze passieren Fehler, in der Vorbereitung. Wir Trainer machen auch Fehler, die Athleten machen Fehler, jeder macht Fehler. Und da muss man dann aber auch so ehrlich sein und sich das eingestehen, muss man dann halt auch wieder sagen, ey, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das nehme ich jetzt auf, oder wir haben einen Fehler gemacht, das ist immer eine Teamleistung, nehme ich auf meine Kappe und guck mal, dass ich das jetzt beim nächsten Mal wieder besser mache. Also da muss man auch sich selber gegenüber ehrlich sein, also auch die Athleten müssen dann auch mal gucken, warum geht jetzt hier irgendwas in die falsche Richtung, denn natürlich gibt es auch bei Athleten Entwicklungen, die in die falsche Richtung gehen. Aber wenn man dann die richtigen Schlüsse draus zieht, ich meine, da ist wieder unser Beispiel Lionel Sanders, den viele mit Sicherheit schon abgeschrieben haben und jetzt scheint er gut auf Spur zu sein. Ich glaube auch tatsächlich, er hat jetzt ja auch wieder eine coole Vlog-Serie, also auch da wieder eine absolute Empfehlung, also nicht nur fürs Pushing Limits Video, sondern wir haben ja darüber geredet in der letzten Episode, dass er in Koblenz war. Und der Typ ist einfach, wie er das mittlerweile einfängt, also auch Talbot Cox, da muss man auch mal echt einen Kudos aussprechen am Anfang. Also vor allem die Musik fand ich ein bisschen nervig, aber es ist cool, wie die sich auch entwickelt haben, also mit wie viel Humor die das machen. Also auch das ist richtig, richtig gut. Und das ist halt so ein Typ, der jetzt das Momentum auf der anderen Seite hat, ne? Der irgendwie sehr, sehr geerdet wirkt, sehr, sehr motiviert wirkt und der jetzt auch nicht irgendwelche Fehler macht nach seinem Ermüdungsbruch in den Rippen, dann halt sagt, ich trainiere jetzt sofort wieder wie verrückt, sondern der das aushält und jetzt wohl wieder ganz gut dabei ist.
Ich habe auch wieder, ich habe es noch nicht mehr angehört, von vier verschiedenen Leuten den Pro Try News Podcast mit Zeitstempel 50 Minuten oder sowas geschickt bekommen, wo dann wieder Kommentare kamen. Ah, hier, das unterstützt Görkes Theorie, Coach Jan Frodeno. Ich muss es mir noch anhören, das liefern wir dann vielleicht oder ich schick's dir auch nochmal. Dann können wir da nächste Woche nochmal drüber diskutieren, aber das passte jetzt gerade ganz gut. Ich wollte es dir eigentlich weiterleiten, hab's vergessen. Also danke nochmal für die Erinnerung mit Lionel hier.
Oh, da hat ja auch Fred, ich habe ja erzählt, dass ich da wirklich neidisch auf Fritz war, weil Lionel ja in Canyon war und Fritz mir geschrieben hatte, ah hier, ich darf morgen mit Lionel laufen gehen. Und habe ich erzählt, dass er mir dann, habe ich dir weitergeleitet, das Bild, als er mir geschickt hat, dass Lionel ihm jetzt folgt, also Lionel Sanders folgt Fritz Ferner, da hat Fritz mir das dann gleich geschickt. Scheiße, jetzt kannst du aufhören mit dem Sport, jetzt hast du alles erreicht. Und die waren dann auch abends schön im Biergarten, haben Schnitzel und Bier getrunken. Also da hat er auch gesagt, Nils, der wird dir gefallen und das ist einfach ein cooler Typ. Also Lionel Sanders, ich werde immer mehr Fan von dem Typen und wenn das dann auch tatsächlich stimmt, dass Frodo sein Coach ist, alter Schwede, was wäre das für eine Combo?
Ja, Cox hat ja irgendwann mal geschrieben, nee, diese Gerüchte sind alle falsch, der und der ist sein Coach. Nee.
Ja, auch Coach. Damit verneint er das ja nicht. Der hätte den Schwimmcoach genannt. Das ist ja völlig okay. Kann er ja auch sein. Aber der, die graue Eminenz dahinter wird.
Schau mal.
Eieiei.
Ja, mega. Auch nicht der Coach, sondern so Strippenzieher, Mentor, Boss des Teams oder was. Also was weiß ich, so was da noch kommt.
Der Babu halt. Der Babu.
Aber ist es so, ich habe jedes Mal, wenn mir jetzt irgendwer was schickt oder so, ich habe immer dieses Bild im Kopf, was du mir gemalt hast, dieses Hawaii, erster Aufschlag, wo Lionel in der Öffentlichkeit aufträgt und dann hinter ihm so eine ganze Entourage und in der Mitte Jan.
No Limits Shirt.
Das hat sich so in meine Birne gebrannt.
Ich sag dir,
immer,
es
wenn
mir
jetzt
kommen.
Irgendwer darüber was schickt kommen. Oder so, habe ich bin sofort auf Hawaii, auf dem Highway. so eine Top Gun Musik drunter. Und ab geht's. So
nee,
ein Slow-Mo.
Nee, Rocky Balboa.
Oder Rocky Balboa, ja.
Rocky Balboa.
Rocky Balboa, noch besser. Und dann so in Slow-Mo.
Ja. Apollo Creed war doch dann auch irgendwann mal Trainer von Rocky. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Das der Weltmeister trainiert den Underdog und dann wird er selber.
Und Geschichte wiederholt sich immer.
Ja, ich sag's euch. Rocky Balboa und Apollo Creed. Und man muss ja auch sagen, Apollo Creed war ja auch so ein bisschen großkotzig, hatte immer so einen geilen Auftritt. Das passt ja auch zu Frodo, oder? Immer so Girls um sich rum und so den WM-Gürtel wurde getragen und sowas alles. Halt immer so eine richtig gute Show. Das passt. Und Lionel, der Underdog, wird dann von Apollo Creed, aka Jan Frodeno, trainiert und dann, stell dir vor, dann gewinnt der Hawaii. Alter Schwede. Dann müssen die das Ganze verfilmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ach. Da muss das Ganze verfilmt werden.
Ja, das Gute ist, dass ja Talbot immer mit der Kamera dabei ist. Das heißt, es wird auf jeden Fall, wenn das so sein sollte, diese Aufnahmen geben. Ach, ey, das ist schön. Ja, das ist schön jetzt.
Wo wir hier gerade bei sind.
Bei Wünsch dir was?
Bei sinnbefreiten YouTube-Empfehlungen sind, was sich wirklich lohnt, weil das ist mir auch ganz viel bewusst geworden, was mir gar nicht so klar war, der OMR-Podcast Philipp Westermeier mit Ralf Denk über den Einstieg von Red Bull bei Bora Hansgrohe. Hast du den schon gehört?
Ich habe ihn mir auf die Liste gelegt und ich hatte so die ersten 10 Minuten schon mal reingehört, so ein bisschen. Beziehungsweise ich hatte auf YouTube reingeguckt, weil ich ihn da gesehen habe und habe ihn mir dann in meine Spotify Podcast-Liste gelegt.
Musst du dir
die läuft dann immer ab, wenn ich Auto fahre und der ist jetzt als nächstes dran.
Unfassbar spannend, wo man auch wieder merkt, dass, also ich kannte die Personalie Ralf Denk auch nur so am Rande, also ich wusste natürlich, wo der herkommt und mit wie viel Passionen das Ganze geführt hat, aber wenn man das dann hört, dann ist es doch nochmal irgendwie eine andere Geschichte. Also wirklich krass, wie der seine Vision durchgezogen hat und auch welche Vision er jetzt auch hat und auch gemeinsam mit Red Bull das Ganze verfolgt. Ist auch ganz spannend, weil ich Oliver Minzlaff ja auch persönlich kenne. Der hat ja damals tatsächlich bei Puma angefangen. Jetzt ist er ja CEO von Red Bull, also ziemliche Karriere gemacht. Der Kerl war ja selber auch ein sehr, sehr, sehr guter Cross-Country-Läufer. Und ich wurde damals 2002, 2003, habe ich von Puma Schuhe bekommen und habe da dann halt Oliver Minzlaff kennengelernt und cooler Typ irgendwie, also schon besonders auch, aber man merkt halt auch, dass der selber auch Sportler ist, also einfach durch und durch auch Sportler ist. Der hat schon bei Puma dann im Marketing gearbeitet und ist trotzdem immer noch deutscher Querfeldeinmeister geworden, also immer noch super Zeiten gelaufen, obwohl er wirklich schon voll am Arbeiten war bei Puma, also extrem stark. Und das ist wirklich ein Podcast, der sich absolut lohnt zu hören, weil halt einfach so diese Vision von dem Ralf Denk, wie er das Ganze verfolgt hat, auch wieder, wie auch im echten Leben, viel Glück einfach dabei. Also wenn eine Sache sehr erfolgreich ist, gehört es halt auch immer dazu, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, die dann aber auch überzeugen.
Und zusammenzubringen,
also,
ja.
Genau, also das ist wirklich sehr interessant. Und was ich krass fand, kleines Quiz, was schätzt du, verdient der durchschnittliche Pro-Tour-Fahrer im Schnitt?
Und
damit meine ich jetzt so die 500 Fahrer im Schnitt.
Die also 500 Fahrer im Schnitt.
Ich glaube, dass Ralf Denk sogar 1000 Fahrer so gesagt hat. Aber das weiß ich jetzt nicht. Weiß gar nicht, wie viel pro Tour. Aber
ja, aber gut, 1000, dann ist ja so mit KT und so dabei. Das wird es ja völlig nach unten drücken.
Ja, das kann ich eigentlich auch nicht vorstellen. Nee, also nehmen wir mal den hohen Schnitt. Also es ist eine Summe, die würdest du nie so hoch einschätzen. Also da bin ich auch gerade, weil wir ja darüber geredet haben, wie wenig im Triathlonsport, also jetzt die Masse verdient, die Masse der Profis, die Spitze verdient mittlerweile sehr, sehr gut. Aber um das Ganze aufzulösen.
Boah, das ist echt, schwierig. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn du 1000 Fahrer sagst, dann hätte ich jetzt gesagt, keine 100.000. Aber wahrscheinlich, wenn du jetzt so fragst, die Höheren, dann sind es wahrscheinlich, keine Ahnung.
Nehmen wir einfach nur mal so die Top
250.000.
450.
Boah.
Ja, das habe ich auch gedacht. Klar, du hast dann irgendwie so diese Superguns, die wahrscheinlich mittlerweile alle zwischen 4 und 5 Millionen verdienen. Ja. Gibt's ja auch mittlerweile richtig viele, Wout van Aert, Van der Poel, Roglic, Pogacar, dann Vingegaard, also dir fallen ja relativ schnell 10 Leute ein, die wahrscheinlich in diesen Preisklassen 4 bis 5 Millionen sind, die ziehen das Ganze dann natürlich nach oben, aber 450.000 Euro im Schnitt, da war ich auch wirklich sehr überrascht und auch was.
Aber ist das der Schnitt wirklich gesetzt? Weil klar, wenn jetzt da einer irgendwie 5 Millionen verdient oder da 10 Leute 5 Millionen verdienen, dann kannst du auch ein paar drin haben, die unter 100.000 verdienen oder sogar einige. Nee,
die haben ja mittlerweile, ich glaube, die haben ja mittlerweile einen Mindestlohn. Das war jetzt also wirklich auch so der Schnitt, den er gesagt hatte. Und was ich auch krass fand, also zum Beispiel Bora Hansgrohe hat ein jährliches Etat von 25 Millionen Euro. Das ist Respekt. Schon, das sind echt krass. Schon, das sind echt schon Summen.
Ich habe irgendwann mal Zahlen gehört und das war zu Team Sky Zeiten und da war so
15, die, ne?
Nee, ich hatte da 30 Millionen und das war das absolute, damit waren die so das reichste Team, was es überhaupt gibt und so in diesem Bericht war so, ja, die können mit Geld um sich werfen.
Ja, ja.
Ja gut, ich habe jetzt Inflation, gelesen, 2%, dann passt das ja.
Genau. Und es kommt, jetzt kommt aber nicht.
25 also Millionen, ja, das ist Wahnsinn. Boah.
Und jetzt, und das war vor dem Einstieg von Red Bull, ne? Und das habe ich aber gelesen, das ist also eine Zahl, die ich weiß nicht, in welchem Artikel ich das gelesen habe, aber angeblich.
Ach, die hat er nicht gesagt.
Kann auch sein, dass er es gesagt hat, aber ich meine nicht. Aber ich glaube, dass sie jetzt bei 45 sind pro Jahr nach dem Einstieg von Red Bull. Puh. Schon krass.
Aber Nils, echt, hast du Lust auf einen Radsport-Podcast?
Also ich finde ja Red Bull ist ja, ich habe die Geschichte ja mal erzählt, dass ich da auch einmal ganz kurz im Gespräch war, als Hell on Wheels seine Karriere beendet hat. Aber
ja, Nils, du hättest auch, jetzt Millionär sein können.
Ich war zu schlecht, haben sie ja gesagt.
Hätte Fahrradkette.
War einfach zu schlecht. Passt vom Typ her, aber zu schlecht. So, das ist, aber so ist es halt, ja.
Aber du könntest ja nochmal anfangen, ob du nicht der erste Coach sein kannst, der mit Red Bull Hand fährt.
Vielleicht sollte ich Olli nochmal...
Du kannst sagen, du kannst auf deinen Excel-Tabellen, die du rausschickst, von den Trainingsplänen kannst du ein Red Bull-Logo drauf machen. Das kannst du ja als geil. Asset.
Das wäre cool.
Ja, vielleicht gehst du
aber wie willst du die Trainer bewerten? Aber müsste ich mal Olli Minzler fragen. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen, ob die nicht auch mal so ein Coach. Das wäre doch gar nicht schlecht.
Ja, einfach mal was wagen.
Wird doch passen, oder?
Fragen, also mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Oder als ein Ja, gut aussehen und du würdest voll passen, aber einfach zu schlecht. Ich meine, das kennst du ja schon. Wenn sie dir das nochmal sagen, dann
haben wir gerade sich ja nichts. Es geht einfach immer darum, immer weiterzumachen. Immer weiter zu
immer weiter und irgendwann, genau, irgendwann fügt sich's. Ah, das ist krass. Boah, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also das beeindruckt mich jetzt. 450.000.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man halt auch echt sagen.
Jana, kauf ein Fahrrad für Frieda.
Natürlich dann über die Macht der Tour de France gesprochen, dass die Tour de France halt einfach wirklich auch das größte jährlich wiederholende Sportereignis der Welt ist. Klar, die Fußball-Weltmeisterschaft ist größer und die Olympischen Spiele sind größer, aber die finden halt
aber
auch
nicht so totale Watch-Zahlen ist mit Abstand die Tour de France das größte.
Genau, ja. Genau, weil es halt einfach jährlich stattfindet. So und die ganzen anderen Rennen, die sind ja jetzt gar nicht so viel kleiner. Und wenn du dir dann halt auch mal so anguckst, was da beim Giro d'Italia halt einfach täglich abgeht, dann wird das natürlich auch in Relation gesetzt zu irgendwelchen Rennen wie Rot. Ich meine, so Lara Berg ist unvergleichlich. Das ist aber bei der Tour de France einfach nahezu jeder Kilometer, jeden Tag. Und jetzt beim Giro d'Italia ist es ja ähnlich. Also wenn du die Bilder siehst, das sind ja tatsächlich auch epische Bilder. Und da geht's natürlich in dem Podcast mit Ralf Denk auch ganz, ganz viel drum. Dass halt, was die Faszination des Radsports halt ausmacht und also auch so die Sicherheit, wie gefährlich das Ganze ist, dass es aber halt auch auf normalen Straßen stattfindet, die natürlich auch durch die ganzen Verkehrsberuhigungen immer gefährlicher werden. Und ich meine, das war jetzt ja auch wieder so beim Giro, diese legendären Bilder im Schnee, da kommen dann bei mir sofort wieder Bilder hoch von damals. Andy Hampston, wenn viele von euch nicht mehr kennen, könnt ihr mal googeln. US-Amerikaner, der erste US-Amerikaner, der den Giro d'Italia gewonnen hat. Der hat damals auch eine legendäre Etappe im Schnee gewonnen. Auch so geile Bilder, wo er dann noch so die Oakley Eye Shade auf hatte. Auch die Zeit natürlich vor dem Helm, so Winterskimütze auf. Und damals fürs Team Motorola ist er gefahren. Und das ist halt einfach auch, ich meine, jeder, der schon mal irgendwie in Regen gekommen ist, weiß, wie scheiße sich das anfühlt, wenn die Finger so klamm sind und wenn man gar nicht mehr richtig bremsen kann. Und die sind jetzt auch wieder da im Schnee gefahren. Dann gab es dann auch Diskussionen, wird die Etappe gefahren oder nicht. Ich glaube, in Livigno ging die los. Das ist natürlich auch einfach wirklich...
Ja, Stelvio wurde rausgenommen, weil noch Schnee lag.
Genau. Und das sind halt einfach echt so, ja, diese Helden der Landstraße. Und das ist schon krass. Also, und da wird einem halt einfach auch bewusst, da ist auch nochmal ein großer Unterschied zum Triathlon. Also, die Faszination hat dann mit Sicherheit Hawaii irgendwie, das kann man, glaube ich, schon vergleichen. Jetzt natürlich überhaupt nicht von den Zuschauerbildern, aber von den Bildern an sich. Das ist schon auch so, der Ironman Hawaii, das hat er auch noch, da kann man auch, brauchen wir auch nicht drüber zu reden, da kann auch keiner gegen anstinken. Aber ansonsten ist natürlich der Triathlon im Vergleich zum Radsport immer noch eine ganz, ganz kleine Nummer. Aber entwickelt sich in die richtige Richtung und entwickelt sich vor allem, da schließt sich der Kreis wieder zur Stunde davor, in der Leistungsdichte halt, ne? Denn das ist halt das, was ich auch die ganze Zeit sagen wollte, wenn du die halt einfach anguckst, wie eng die Jungs mittlerweile beieinander sind, egal bei welchem Rennen. Das ist ja auch das Faszinierende daran und so wird es mit Sicherheit jetzt am Wochenende weitergehen. St. Pölten steht an, Ironman 73 Kraichgau steht an. Die ersten großen Rennen im deutschsprachigen Raum sind ja jetzt am Wochenende. Also das, da wird es mit Sicherheit auch wieder richtig, richtig coole Battles geben. Also da kann man auch von ausgehen.
Ja, absolut. Ich finde, was so, wo wir da gerade so sind bei dem Thema natürlich Radsport, die Historie ist halt viel, viel länger natürlich als Triathlon und so diese ganzen Geschichten und von früher und so, das ist halt ja schon viel, viel älter und deswegen kann es natürlich auch größer sein. Und ich glaube, ein entscheidender Faktor, warum es Triathlon auch schwer haben wird, überhaupt auf diese Größe so zu kommen, ist halt, dass im Triathlon dieses Team-Ding halt komplett wegfällt und nicht da ist, ne? Also, dass du auch so Heldengeschichten hast, dass sich Leute aufopfern für ihre Kapitäne da ranfahren und du hast halt da noch viel, viel mehr Tiefe einfach drin und viel, viel mehr Tiefe drin, Geschichten zu erzählen, als nur Radfahren oder nur Swim-Bike-Run. Und dann hast du Sprintetappen, dann hast du Bergetappen, dann hast du Touren, dann hast du ein Tagesrennen. Also diese Varianz des Radsports und diese Tiefe an Taktik und an verschiedenen Anforderungen und so ist halt einfach so viel größer und du kannst dich da so viel tiefer mit noch beschäftigen als mit Triathlon. Ja, und es bleibt so ein bisschen spannend, ob, keine Ahnung, über die PTO und so werden ja schon Anstrengungen unternommen jetzt irgendwie da andere Formate zu denken und das zu schaffen. Und ich meine, es gab diesen Collins Cup mal, was jetzt nicht so richtig gut funktioniert hat, weil es einfach zu kompliziert war und vielleicht so ein Golf-Tennis-Modell für Triathlon dann nicht funktioniert. Vielleicht muss man da nochmal irgendwie in eine Richtung denken, wie im Radsport, dass es so einen Collins Cup gibt mit den Teams, mit Teamzeitfahren und am Ende muss nur einer oder nur drei über die Ziellinie kommen und die Zeiten werden gewertet, was auch immer. Aber das finde ich halt sehr, 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 sehr spannend. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Danke für den
Tipp. Genau, also geht's in dem Podcast auch drum. Ich glaube gar nicht, dass du das Format verändern musst. Also du hast natürlich recht, dass wenn man in der Materie drin ist, ich glaube aber, dass die breite Masse das gar nicht erkennt, so dieses, wie die Teams füreinander fahren. Da musst du schon wirklich sehr genau drin sein. Also ich glaube...
Nein, aber du hast diese Heldengeschichten. Du siehst ja, irgendwer fährt den Sprint an, irgendwer fährt die Lücke zu, nur für diesen einen Kapitän. Das verstehst du, das versteht auch jeder.
Ja, nee, glaube ich nicht. Und ich glaube tatsächlich, es wird deswegen verstanden, also zu Telekom-Zeiten wurde es deswegen verstanden, weil es halt einfach diesen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieser fantastische Film, die Doku über die Tour de France.
Höllentour.
Höllentour, genau. Diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das unbedingt an. Also es ist natürlich jetzt schon ein bisschen vor der aktuellen Zeit, aber da wurden halt solche Legenden wie Erik Zabel, Rolf Aldag und Udo Bölz, quäl dich du Sau, geprägt. Und das ist nämlich genau das, was Ralf Denk auch sagt. Ich glaube tatsächlich, was den Radsport verändert hat, ganz massiv und was auch Budget freigesetzt hat und auch in der freien Wahrnehmung, war die Netflix-Doku. Und ich glaube, wenn jetzt Netflix beispielsweise mal ein Jahr lang die Athleten, die einen ernsthaften Shot von Hawaii haben, verfolgen würden und eine Doku machen würde über die Protagonisten beim Ironman Hawaii und wie dann so dieses, jetzt wäre es ein Zweijahreszyklus, aber was eigentlich diese Faszination Ironman, weil Hawaii hat diese Historie, hat die Helden, ich meine, wenn du dir anguckst, wie oft Mark Allen versucht hat, dieses Rennen zu gewinnen, dann gewinnt das 6-mal Dave Scott, The War 89, dann die deutschen Rennen, also da du dieses Hawaii, glaube ich, bietet das sogar und ich glaube, in dem Moment, wo Netflix sagen würde, wir bringen mal eine Doku über den Ironman Hawaii, würde was Ähnliches sicherlich jetzt nicht in diesen Dimensionen, aber was Ähnliches auch im Triathlon passieren. Denn ich glaube schon, du brauchst gar nicht diese Teamstrukturen wie im Radsport, denn du hast ja mittlerweile in der absoluten Weltspitze Teams um den Athleten drumherum. Du hast die Trainer, du hast den Manager, du hast die Radmarken, du hast die Aerotests, also du kannst ja so viele Geschichten erzählen. Du hast teilweise auch die Trainingsbuddies, die Trainingsgemeinschaften und du siehst ja, wenn du oder wenn ihr Behind-the-Scenes-Stories, ich meine, das ist das, was ich schon immer sage, das ist eigentlich das, was die Fans interessiert und je näher oder je besser man eigentlich hinter die Kulissen schauen kann und dann halt so diese Bilder aus den Trainingslagern sieht, desto interessanter ist das Ganze halt eigentlich und dann kannst du dich auf einmal mit den Athleten auch ganz, ganz anders identifizieren und ich glaube, wenn sowas im großen Stile von Netflix gemacht werden würde, ich meine, wie cool war diese Geschichte von Ditlev, wo er da trainiert hat und wo er sich vorbereitet hat auf die Saison, wo er da dreimal 5000 irgendwie in 15 Minuten gelaufen ist, wo jeder schon gedacht hat, um Gottes Willen ist der Kerl in Form und in Miami liefert er ab. Dann sieht man aber halt auch wieder ein paar Wochen später Stürze in Singapur. Der wird sich mit Sicherheit mit dem Knall zurückmelden. Und ich glaube, wenn sowas Netflix oder Amazon entsprechend präsentieren würde, dann würde das auch eine Aufmerksamkeit sorgen, die sich dann halt auch finanziell ausschlagen würde und die dann auch wahrscheinlich breitere Kreise drehen würde als jetzt irgendwie eine PTO oder so.
Ja, ja, also das auf jeden Fall.
Die Sportart bietet das, glaube ich, schon. Und man muss halt auch mal sagen, wir jammern halt auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Ne? Also wenn man sich jetzt mal andere Sportarten anguckt, da verdient die absolute Weltspitze. Man muss ja sich nicht immer nur nach oben vergleichen. Das ist ja so ein typisch deutsches Phänomen. Oh, guck mal, wie viel in der Formel 1 verdient wird. Die übrigens auch extrem über die Netflix-Doku oder durch die Netflix-Doku in den Vordergrund gerückt ist.
Die sind ja richtig kaputt gegangen. Und es war richtig auf dem absteigenden Ast. Genau. Und ist halt durch Drive to Survive einen vierten Frühling erfahren.
Genau, aber wenn du jetzt, und klar, wir gucken immer nach oben, gucken, was wird im Tennis verdient, was wird im Fußball verdient, was wird in der Formel 1 verdient. Wenn du aber mal nach unten schaust und guckst, was verdienen irgendwelche Skilangläufer oder was verdienen, weiß ich nicht, kannst ja zig Sportarten nehmen, wo nicht ansatzweise das verdient wird, was im Triathlonsport verdient wird. Und die trainieren mit Sicherheit genauso viel und bekämpfen sich auch so bis aufs Messer und haben mit Sicherheit auch genauso coole Charaktere. Also das ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht im Triathlon, das muss man halt auch sagen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber ja, mega spannend. Also den Podcast kann ich wirklich empfehlen und habe ich auch wieder so ein bisschen an uns zwei gedacht, weil ich hatte ja vorher auch schon mal, ich glaube vor 2-3 Episoden so ein bisschen über die OMR meine Nase gerümpft, die ja auch auf dem Mist von Philipp Westermeier gewachsen ist, die ja mittlerweile so ein riesen Online-Festival ist. Und was wirklich krass ist, wie gut vorbereitet auch der Philipp Westermeier in den Podcast gegangen ist. Also wie viel der auch wusste. Klar, der ist auch Sportfan, das merkt man auch. Aber da habe ich auch gedacht, alter Schwede, der Typ ist einfach Profi durch und durch. Also wirklich ein sehr, sehr, es ist auch relativ lang auch, ich glaube 1,5 Stunden, aber sehr kurzweilig und kann man wirklich viel draus ziehen. Also absolute Hörempfehlung, diejenigen von euch, die sich auch so ein bisschen für Radsport interessieren, die sich vielleicht auch ein bisschen für Sportmarketing interessieren und die vor allem auch spannende Vitas mögen. Die können sich den Podcast anhören, denn die hat der Ralf Denk mit Sicherheit.
Aber ich finde solche Podcasts eigentlich, so egal über wen, so diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Erfolgsstories, finde ich immer mega, mega spannend. Also, und du hast eben eine Sache gesagt, das ist so, ja, du hast, man muss eine Vision haben, dran glauben, es einfach machen und dann bei denen, wo es richtig geil funktioniert, ist eine Sache, die immer irgendwie dazukommt, ist, dass das Timing und so ein bisschen Glück dazu gekommen ist. Also, dass das Timing richtig war, dann, dass irgendwie 1-2 entscheidende Faktoren, dass die funktioniert haben, vielleicht auch mit ein bisschen Glück oder mit genau richtige Stelle, richtiger Ort. Und dann auf einmal geht's im Fahrstuhl nach oben. Und das finde ich halt immer so unfassbar geil, das zu sehen. Und ich glaube halt auch daran, das passiert, oder man denkt ja dann immer, ja, bei so vielen passiert das aber auch nicht. Und das ist genau das Gleiche, als ich zum Beispiel angefangen habe mit dem YouTube-Channel. So, das ist jetzt in einem viel kleineren Maß, aber da habe ich mir dann auch immer Videos angeguckt von anderen YouTubern, wie macht man das, bla bla, gibt's ja auch, also auf YouTube findest du ja wirklich heutzutage alles, Tutorials, worauf kommt's an, wie muss ich filmen, was sind Inhalte, die funktionieren, bla bla bla, und habe halt versucht, das dann eben, um mir zu überlegen, was passt da mit Triathlon und so, und dann habe ich irgendwann gedacht so, boah, ey, guck mal, machst ein Video, dann gucken das nachher irgendwie 300 Leute, interessiert eh keinen, lass es einfach sein. Und da, zu der Zeit, wo ich das irgendwie, ja, mache ich es oder mache ich es nicht, habe ich dann auch irgendwie zwei oder drei, ich weiß gar nicht, ob es Podcasts waren oder Videos waren, wo genau auch solche Stories waren und wo dann auch dann die Person gesagt hatte so, ey, ich kann auch nichts Besonderes. So, ich hatte eine Idee, hatte da ultra Bock drauf und habe halt gesagt so, fuck it, ich mach das jetzt einfach und guck, was passiert. Und jeder, der Bock hat, das zu machen und dranbleibt, wird ja besser. So, das ist genau wie im Sport. Wenn du Bock hast, Triathlon zu machen, wirst du besser. Und dann kannst du am Ende gucken, mach's halt mit so viel Hingabe, Liebe und so, wie du kannst. Und dann nach 2, 3, 4, 5 Jahren wirst du so viel besser sein als ganz am Anfang. Und dann wirst du sehen, wo es hingeht. Und beim einen geht's nach ganz oben, beim einen in die Mitte. Und also das sind ja verschiedene Erfolgsstories. So, aber eins ist, und das finde ich halt das Geile, immer gleich, bei allen, die irgendwo was aufgebaut haben, sei es Business, sei es sportlich, sei es ein Coach, sei es egal was. Es ist immer so diese Leidenschaft und dieser Start, dass es von Anfang an irgendwie sich monetär gelohnt hätte oder sowas, ist ja eigentlich bei keinem. So, und das war mit Sicherheit, also ich werde mir den Podcast dann noch anhören, aber da bin ich gespannt, wie es da auch sein wird. Der wird ja nicht gesagt haben, ja, ein Radsportteam, das ist, Da gründe ich und kriege dann 35 Millionen, mit denen ich aus dem Fenster schmeißen kann, sondern da wird er am Anfang jeden Cent 6-mal umdrehen müssen und gucken, wie bezahle ich das den ganzen Bums. So, und ich liebe so Stories einfach. Ich finde es super geil und guck mir sowas mega gerne an.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich finde, dass es gar nicht nur um Erfolgsgeschichten geht, denn wenn man jetzt mal die Doku sich von Jan Ullrich anschaut. Natürlich ist es irgendwie der absolute Held, der erste deutsche Tour de France Gewinner. Aber das ist ja schon auch eine Geschichte, die in vielen Bereichen eher so der gefallene Held ist, also im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und ich finde auch, dass man erzählt halt immer lieber die Erfolgsgeschichten. Aber ich finde auch Vitas oder irgendwelche Stories von Leuten, wo es halt nicht funktioniert hat, wahnsinnig spannend, weil da ist es letztendlich das gleiche im Grün. Die sagen dann auch oftmals, keine Ahnung, aus den und den Gründen hat es halt nicht geklappt. Also da kann man wirklich viel rausziehen. Eine Sache will ich dann auch nochmal spoilern aus dem Podcast, weil das fand ich extrem sympathisch, weil Philipp Westermeier natürlich auch immer sehr wirtschaftlich denkt. Hat ja auch viele Leute, die halt einfach beruflich auch sehr erfolgreich ist. Und dann sagt er dann natürlich zu Ralf Denk auch so, naja, und man muss ja jetzt schon auch sagen, Red Bull hat 51% gekauft von dem Rennstall. Das ist dann ja für dich auch ein bisschen so der goldene Handschlag. Und dann hat Ralf Denk gesagt, ja, ich hatte schon eine Einzahlung auf dem Konto. Das fand ich auch so extrem sympathisch. Ja, so ein bisschen Geld, also ist schon eine Einzahlung auf dem Konto, ist schon eingegangen. Also,
ich habe eine Anzahlung bekommen.
Ich habe eine Einzahlung bekommen. Das Taschengeld ist schon da. Ich hab eine Einzahlung auf dem Konto, war schon da. Und wirklich so denkst du, das ist schon cool. Und ja, genau.
Ja, aber wie
du
voll sagst, geil. Also natürlich verdient.
Ging's dem nie irgendwie. Und das merkst du auch jetzt. Also auch jetzt geht es, also die wollen schon auch irgendwie. Ja, hört es euch einfach an. Ich will gar nicht zu viel erzählen, aber auch so den Ansatz, den sie verfolgen, wollen sie jetzt unbedingt, weil natürlich ist Red Bull immer sehr, sehr erfolgsorientiert. Aber auch da hat, glaube ich, so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden. Und die halt auch gesagt haben, sie wollen eher die Geschichte transportieren von den Stars. Also die würden lieber einen Tour de France Gewinner in 10 Jahren haben, den man jetzt halt noch gar nicht kennt. Und würden dann halt so diese Story, oder vielleicht auch fährt er gar nicht, einfach nur um den Sieg mit, vielleicht wird er auch nur Dritter, Vierter, Fünfter und gewinnt die Tour gar nicht. Aber man hat halt so diese 10 Jahre vom Scouting bis zum Tag X dann verfolgt. Das ist geil. Und total, also wirklich ganz, ganz spannend. Ich glaube, dass da auch wirklich ein bisschen ein Umdenken stattfindet, was dann auch wieder so ist, was wir eben gesagt haben, dass eigentlich die Charaktere, und da schließt sich der Kreis zum Anfang, wenn wir jetzt einen Jan Stratmann und einen Fred Funk nehmen, der Sport bietet halt einfach unfassbar coole Charaktere, und wenn man es halt schafft, die zu transportieren, unabhängig von den Erfolgen, ist das halt einfach wirklich, einfach ganz, ganz spannend. So, und wenn man jetzt bei den Frauenseiten guckt, Anna Haug, habe ich ja auch erzählt, letztes Jahr in der Vorbereitung auf den Ironman Hawaii, diese Doku im ZDF, wo sie da 5 Stunden lang auf der Sonnterrasse im Club La Santa fährt, Genie, nahe Wahnsinn. Das sind ja auch Sachen, wo man sagen muss, alter Schwede, unglaublich. Oder auch Caro Pohle, auch an dieser Stelle nochmal bei ihr, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welchem Kilometer das war, 2 Kilometer vorm Ziel oder so, an zweiter Stelle kollabiert in Chamorin, wirklich die Lichter ausgeknipst, ist im Krankenhaus wieder aufgewacht, also dehydriert, vermutlich Kreislaufprobleme gehabt. Auch so eine Story, wo du im Nachhinein sagen musst, alter Schwede, wie krass ist das? Du machst dann ein super Rennen, das ist dein A-Rennen, bereitest dich monatelang drauf vor, lieferst ab Und dann kommt sowas dazwischen. Aber wer weiß, vielleicht schlägt sie ähnlich wie Lena in 3-4 Wochen zu bei irgendeinem Rennen. Und vielleicht war das dann auch für irgendwas gut. Aber ja, ich glaube, der Sport bietet wirklich extrem viele Charaktere. Und ich fände es cool, wenn man halt die Athleten nicht immer nur misst an den Erfolgen und an den Resultaten. Und dass man dann halt sagt, oh, Enrico Bogen, One-Hit-Wonder. Also wenn ich sowas höre, da stellt es mir wirklich die Nackenhaare auf.
Voll.
Also da sollte man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und einfach nur sich freuen, dass man so viele geniale Sportlerinnen und Sportler hat in unserer Sportart und ja, sich freuen auf die nächsten Wochen und Monate und auch so ein bisschen sich selber, hatten wir bei der letzten Episode auch, denn jetzt steht natürlich auch der Athlet setzt sich unter Druck, auch da kommt der Druck nicht vom Umfeld, kommt auch nicht vom Coach oder sonst irgendjemand, sondern den Druck, den ihr euch macht, macht ihr euch selber. Sei es jetzt eure erste Langdistanz, eure erste Halbdistanz oder was auch immer. Und viele von euch werden mit Sicherheit auch jetzt in den kommenden Wochen nicht die Rennen abliefern, die sie sich vorstellen. Aber auch das gehört zum Sport dazu. Genauso könnt ihr euch auch im Positiven überraschen. Und am Ende geht es halt darum, einfach weiter zu trainieren und sich wieder an die nächste Startlinie zu stellen. Also nimmt das auch einen kleinen Appell von unserer Seite, euch auf die Rennen zu freuen, die jetzt kommen, auch auf die letzten Vorbereitungswochen. Also natürlich steigt auch bei den Trainern die Spannung, weil jetzt steht es wirklich unmittelbar bevor, wie gesagt, jetzt dieses Wochenende, erste richtig große Wochenende mit St. Pölten, mit Kraichgau, dann Wochenende drauf schon Ironman Hamburg, da kriege auch ich schon ein bisschen feuchte Hände und freue mich darauf, aber letztendlich geht es immer darum, was ihr am Tag X draus macht und selbst wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, die nächste Chance wartet dann schon ein paar Wochen oder Monate später.
Ja, das hast du gut gesagt, Nils, also dieses es kann halt nicht immer gut gehen und da waren heute, glaube ich, ganz viele Geschichten. Aufstehen, weiter trainieren, nächste Rennen anmelden und weiter geht's. Es kommt immer nächstes Jahr. Man kann immer die Rechnung wieder begleichen bei dem gleichen Rennen.
Nee, nicht nächstes Jahr, Nicky Boy.
Nein, ja, spätestens,
aber
du willst ja, wenn du jetzt sagst, Challenge Rot ist dein Highlight, und dann hast du da einfach einen rabenschwarzen Tag, dann machst du ja nicht 2 Wochen später noch wieder einen Ironman.
Nee, aber dann kannst du ja trotzdem Ende des Jahres, das ist auch das Ding, weißt du, dann gibt's ja dann auch irgendwie solche Rennen wie Ostseeman in Glücksburg oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Das weißt du, das ist ja das. Oder wenn man sich halt, wie ich sagt, auch Ironman Hamburg wäre schon cool und dann merkt man halt einfach, das Ganze funktioniert nicht, dann kann man auch sagen, ja, 18.8. Ironman Frankfurt kann man ja auch machen. Also.
Hast du denn jetzt schon einen Startplatz?
Nee, aber ich glaube, ich muss mich jetzt langsam mal kümmern.
Ja.
Jetzt muss ich. Du hast ja schon das richtige Cappy auf. Mein Kontakt Ralf Schick ist ja jetzt nicht mehr da. Aber ich glaube, der hat trotzdem immer noch irgendwelche Kontakte. Das ist ja immer so. Ach. Komm, also, schönes Schlusswort, oder?
Nils, schönes Schlusswort. Ist auch schon wieder spät. Wir haben ja schon wieder die Late Night Edition am Start. Ich muss ins Bett. Ich muss heute Morgen früh aufstehen und ich habe im Gefühl, Frieda ist morgen früh auch wieder früh wach. Es wird immer früher. Die guten Zeiten mit die kleine pennt bis 7 Uhr sind leider wirklich vorbei und ich mache mir auch keine Hoffnung mehr, dass sie in der nächsten Woche zurückkommen.
Ja, aber irgendwann kommen die wieder. Ja? Spätestens, okay, wenn sie in der Kita ist, geht das wieder los. Dann ist sie so aufgeregt und so, das kommt wieder. Liegt in eurer Hand. Also wir haben auch einen langen Schläfer. Der ist hier durch Zufall, war hier im Fußballcamp. Ich habe ja erzählt, dass er ein begeisterter Fußballer ist. Also man sollte wirklich aufpassen, was man sagt, weil das war das, was Anna und ich gesagt haben, bloß kein Fußballer, weil wir beide nicht so die großen Fußballfans sind. Und jetzt ist er hier im Camp und der Trainer, auch da wieder, der macht das richtig, richtig toll. Also wirklich unfassbar, wie mit was für einer Begeisterung der das mit den kleinen Kindern macht. Das ist jetzt, glaube ich, für die 6- bis 13-Jährigen und nachmittags sind dann die 13-Jährigen und älter. Und jetzt hat der Kasper so einen coolen Spitznamen gegeben, weil er wieder nur über den Platz und habe ich erzählt, dass er so eine Lunge ist. Und dann hat er ganz begeistert am ersten Tag erzählt, ja, wir haben immer so einen Kleinen, der die ganze Zeit flitzt. Und dann hat der Kasper so einen Arm genommen, nenn mal ein kleiner Rasenmäher.
Wie geil.
Ein Rasenmäher ist jetzt natürlich so der neue.
Großartig.
Neue Spitzname, der Rasenmäher.
Großartig. Geil. Ja, aber es ist doch, so soll es doch sein. Also, wenn er so Spaß hat, dass er den ganzen Tag nur rennt, dass er das Geilste ist, ist auch egal, was er macht. Aber naja, da muss Papi halt jetzt an den Fußballplatz und Fußball gucken. Musst du halt jetzt einfach großer Fußballfan werden.
Bin ich ja schon, Pauli.
Oder ihm dann doch irgendwann noch ein Rennrad kaufen, Nils, weil du weißt ja jetzt auch, Fußballprofi,
sind Strati und
Rennradprofi, das lohnt sich auch. Oder nee, aber mir ist ja,
Fred kommt vom Fußball, Strati kommt vom Fußball, Julian Fritzenschaft kommt vom Fußball, also ist eine gute Ausbildung. Und Rennrad hat er schon, mein altes, das habe ich schon, geschenkt. Nein, natürlich nicht, aber wenn er dann, wahrscheinlich, ich hoffe, dass er dann so 13, 14, 15 ist und schon raufpasst, aber das ist schon seins. Also mein altes, frage ich ihn dann immer, ob ich das nochmal benutzen darf im Winter oder wenn ich auf der Rolle fahre. Sag, dann darfst
wie,
du.
Wie cool ist das denn? Das ist ja Weltklasse. Weil sie stolz ist, wenn er das erste Mal auf dem Ding fährt. Ey, geil. Das ist dann der Bericht in, boah, bei welcher Anzahl sind wir dann?
Ganz hoch. Herzlich willkommen. 520, Episode 600.
5000.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 601. Heute Special Guest Kaspar Görke, erste Ausfahrt aus
Bericht auf dem orangenen Flitzer.
Das ist ja die Olympic Edition. Das ist ja, ja, die, ja, das ist ja die London
richtig.
Edition.
Das Ding ist immer noch richtig geil. Das ist
ja, aber es ist leider nicht mehr leuchtend orange. Orange verliert ja wirklich durch UV seine Farbe.
Ist das wie so, ist es wie so eine gut ausgeblichene Bauarbeiterweste?
Genau so. Das ist ein guter Vergleich. Genau so ist es. Aber das Rad ist immer noch eine Waffe. 6,4 Kilo. Ist einfach echt werde ich auch nie verkaufen, das einfach. Ist ja auch nicht mehr meins, kann ich auch
nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, du kannst das gar nicht mehr verkaufen.
Kann ich gar nicht mehr.
Also, nee, Nils.
Geht nicht mehr.
Ich würde sagen,
Deckel drauf,
wir reden nächste Woche wieder.
Wochenende. Genau. Du musst morgen früh hoch.
Ja. Also, ich muss nicht, ich habe keine Termine, aber da ist so ein kleiner Wurm, der mich weckt.
Genau.
Der immer so.
Und euch ganz viel Spaß, vor allem diejenigen, die in St. Pölten oder im Kraichgau ins Renngeschehen eingreifen. Genießt es, das Adrenalin.
Full Gas. Oder die es auch gucken. Es gibt bestimmt wieder, ich habe es noch nicht abgecheckt, aber eigentlich ist das eine Bank, ORF, Livestream, St. Pölten und Nico, der Mann, raced wieder. Also können wir mal gespannt sein, ob er sich den zweiten Sieg der Saison holt, was ich unfassbar geil finden würde. Aber schauen wir mal, dazu dann mehr nächste Woche.
Schönes Wochenende und ganz viel Glück bei den Rennen.
Ciao, ciao.